Es ist jetzt, hat sich deutlich verändert seit dieser Zeit, jetzt, seitdem ich das so anders mache. Seitdem ich also dieses Wissen, Wissen ein, Wissen aus. Weil ich habe den Eindruck, ich muss auch was sagen sozusagen.
Ja.
Obwohl ich merke, also das Wissen ein, Wissen aus hört nachher zu ein und aus. Und nachher wird es dann, ist es dann gar nichts weg. Aber das brauche ich am Anfang quasi.
Okay.
Das ist so.
Ja.
Ja, das ist im Motto das Gleiche, dass man da irgendwie was sagen muss quasi.
Nee, aber du machst das ja kombiniert mit dem Atem. Das ist dann vergleichbar mit jenen, die den Atem als Basis haben und zusätzlich das Buddha machen. Und wenn der Geist ruhig wird, dann fällt das Buddha wieder weg. Oder die das Buddha machen und wenn der Geist unruhig ist, zusätzlich der Atem. Und wenn der Geist ruhig wird, dann fällt der Atem weg, dann bleibt nur noch das Buddha. Ja. Aber du musst dann auch bereit sein, das Atem ein, Atem aus, oder was, Wissen ein, Wissen aus, dass du das Wissen mal loslässt und dann später auch das Ein und Aus loslässt.
Das kommt automatisch, ja. Weil das wird dann zu viel mit dem Wissen ein, das ist ja dann furchtbar. Dann ist ja noch ein, aus, und irgendwann ist dann gar nichts, dann so ein Atmen.
Ja, dann ist das ja wunderbar.
Ja, deswegen mache ich ja das gut mit dem Ein- und Auswissen, Ein- und Wissen aus.
Ja. Und dann, wie geht es dann weiter, wenn dies weg ist?
Dann schaue ich ein. Dann konzentriert sich das immer mehr.
Wieso zeigst du das vor deinen Augen? Hast du die Augen auf?
Nee, aber das ist so, dass. Das ist so, dass ich das hier vor mir konzentriere.
Und dann?
Dann entspannt dann.
Und dann? Was heißt dann, ich werde entspannter?
Ja, dann ist er. Dritte Atem dann schlagen im Vordergrund.
Ja, aber du hast gesagt, ich werde entspannter.
Dann werde ich entspannter.
Mit wem kombinierst du jetzt das Ich? Mit dem Körper, mit Gefühlen, mit Erinnerung, Assoziation, mit Gedanken, mit dem Bewusstsein oder mit irgendeinem illusorischen Ich?
Also jetzt bewusst kombiniere ich jetzt nichts, dass ich denke,
bewusst kombinieren wir nichts. Das sind die Chilesas, die kombinieren.
Ich weiß nicht, was die da jetzt kombinieren, weiß ich nicht.
Ja, die Illusionen. Schmerzen beispielsweise.
Also jetzt in dem Augenblick, wenn ich das mache, das weiß ich jetzt nicht, was die da... Das muss ich mal gucken.
Ja, guck das. Du sagst, es konzentriert sich und wie geht es dann weiter? Zuerst hast du gesagt, dann werde ich müde, dann schlafe ich ein.
Ja, und dann nicke ich auch schnell schon mal weg. Das mag ich dann.
Ja, jetzt musst du wissen, wo ist der Auslöser für dieses Einnicken?
Ja, jetzt hast du mir schon mehrfach gesagt, dass ich bin noch nicht hintergekommen. Da muss ich mir wieder.
Da musst du eben am Ende, wenn du sagst, jetzt ist die Meditation fertig, musst du da zurückgehen, solange das noch frisch ist.
Naja, ja, sagst du, naja, muss ich machen.
Und dann gehst du hin zum Punkt, wo, was heißt einnicken? Der Kopf nickt nach unten. Okay.
Der Kopf geht richtig unter. Der Körper sackt dann, muss ich mich wieder.
Aber der Körper, der sackt nicht zusammen, weil der Körper sagt, ich sack jetzt zusammen. Da muss irgendetwas Geistiges da sein, welches diesem Körper sagt, sack mal zusammen. Weil wenn du ins tiefe Samadhi gehst, sitzend, wenn der Geist weg ist, dann sackt der Körper nicht in sich zusammen, der fällt nicht um, sondern der sitzt in einer sehr bequemen Haltung da, solange du nicht im Körper drin bist. Also da muss etwas in deinem Geist, muss dem Körper sagen, sack zusammen. Jetzt gehst du zum Zusammensacken und was kam davor?
Da kommen Gedanken, wie wie so Träume, wie so Traumfetzen fliegen an mir vorbei.
Also, Gedanken, das ist eines der Kilesa, der Kanda, mhm. der Gruppen, der fünf Grundmodule. Mhm. Was kommt dann vor dem Gedanke? Ja, das musst du nicht jetzt nach
gut.
Nachprüfen.
Ich weiß es nicht.
Was kommt davor? Verstehst du? Du nimmst den Kaffee auseinander, du weißt, da ist Kaffee, ein Nicken.
Ja.
Und dann musst du Interesse haben. So, jetzt will ich diesen Kaffee auseinandernehmen. Was kam, bevor ich Kaffee hatte?
Ja.
Da kam doch Wasser. Was kam davor? Hitze. So haben wir heißes Wasser. Was kam davor?
Mhm.
Kaffee, Milch, Zucker.
Mhm.
Und jetzt weißt du, Zucker war das Erste, was eingefüllt wurde, oder Kaffee war das Erste, was eingefüllt wurde. Und jetzt siehst du diesen Ablauf. Aus Kaffee entsteht letztlich einen heißen Milchkaffee. Oder um es klarer zu sagen, wenn wir Zucker zuerst haben, aus Zucker wird Kaffee. Und dann musst du dieses Zucker zack rausnehmen. Und im Themenbereich Müdigkeit, Schläfrigkeit, da wirst du merken, da ist irgendein Impuls, den die Kilesas aufgreifen, und aus diesem Impuls machen sie die Müdigkeit. Wenn du bei diesem Impuls, wenn der entsteht, sagst, wach, dann können sie nicht Schläfrigkeit daraus machen.
Okay.
Und dann bist du wach.
Gut.
Und dann musst du vor den Zucker gehen.
Mhm.
Vor diesen Augenblick, was ist da?
Mhm.
Weil die Kilesas müssen ja irgendetwas unternehmen, damit nicht das geschieht, was ihnen den Kragen kostet. Da muss, sehr wahrscheinlich ist das ein Interesse, gesteigertes Interesse am Atem, weil du beschreibst es auch, da kommen einfach so Gedanken vorbeigeflogen.
Ja.
Und das Interesse ist stärker am Atem wie an diesen Gedanken.
Ja.
Und da müssen sie etwas unternehmen. Und Müdigkeit ist ganz beliebt. Und gehst du da hinten an die Klippe, da den Weg nach hinten und dann nicht runter, ganz runter, sondern das sind, weiß ich, 1,5 Meter runter und dann links nach hinten. Da kommst du zu den Klippen.
Okay.
Setzt du dich ganz vorne an die Klippe, so dass wenn du einschläfst, runterfällst und dann zumindest im Krankenhaus landest, im Streckverband.
Kann ich mir noch nicht leisten. Meine Versicherung beginnt erst im August, am Anfang August.
So, dann musst du im August wieder kommen.
Nee,
du wirst auch nicht runterfallen.
Ich weiß nicht, wie das ist dann.
Naja. Aber dann nehmen sie einen anderen Trick.
Dann
wirst du nicht müde, sondern aufgeregt oder irgend sonst etwas.
Ja,
du darfst dich auf nichts verlassen. Auf gar nichts. Wenn du ins Upachara Samadhi kommst, das weißt du, das ist das Upachara Samadhi. Vermutlich hast du dann sogar den Gedanken, das heißt schon vollkommen erwacht. Ja, weil das ist etwas, was das hast du noch nie erlebt. Hinterher, nicht während.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Das Reingehen, das weißt du, das ist das Reingehen, und das Rauskommen, das weißt du, das ist das Rauskommen. Und da können sie dich nicht betrügen. Und während du drin bist, das, was du erlebst, das können sie dich nicht betrügen, aber sie können aus dem Erlebten irgendeine Story dann hinterher kreieren. Und deshalb müssen wir beim Erleben bleiben. Ich weiß nicht, ob ich über das schon gesprochen habe. Jemand, den ich kenne, der ist am gleichen Tag zweimal gestorben und den haben sie zweimal zurückgeholt. Beim zweiten Mal war er im OP-Raum, Narkose, können wir nicht darüber sprechen, da hat er keine Informationen. Und beim ersten Mal ist er im Krankenauto gestorben, welches ihn ins Krankenhaus gebracht hat. Und er sagt dann zu mir, die Erklärungen da, Buddhismus und so, das ist alles Quatsch. Du stirbst und dann ist nichts. Und dann habe ich gesagt, das ist wirklich interessant, berichte da von diesem Nichts. Hast du das Nichts erlebt? Ja, 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 ja. Und dann habe ich für mich gedacht, ich wollte da nicht diskutieren, weil er lässt nicht mit sich diskutieren. Ich habe für mich gedacht, wie ist es möglich, das Nichts zu erleben? Das ist unmöglich. Wenn da wirklich nichts ist, dann kann er über dieses Nichts nichts aussagen. Und wenn er das Nichts gesehen hat und erlebt hat, dann muss da etwas sein. Und ich gehe davon aus, dass er gar nicht gestorben ist, schon Herzstillstand, aber nicht gestorben, das Citta ist noch nicht weg. Aber wenn er natürlich auf die Ärzte hört, die messen den Puls, kein Puls, ist er tot. Dann macht man Wiederbelebung, dann kommt der Puls wieder, Herz schlägt wieder, aha, wir haben ihn zurückgeholt. Und da, um sicher zu sein, müsste man einfach nichts tun und warten, ob das Herz wieder beginnt zu schlagen. Und dann weiß man, jetzt ist er wieder, jetzt lebt er oder jetzt ist er tot. Aber solche Dinge können die Ärzte nicht mit solchen Dingen rumspielen. Wir können es aber. Ja, mach die Augen zu, wenn dich die Mücken stören. Die wollen da in der Feuchte wollen sie Eier legen. Das kannst du auch nicht verhindern, wenn du die Augen schließt, weil dann kriechen sie durch die geschlossenen Augenlider durch.
Ja,
kein Hass auf Mücken. Ja, ist wie mit den Hunden. Also, jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem Punkt, wo du müde wirst. Was machst du dann?
Also, uns mit der Müdigkeit grundsätzlich ist heute wesentlich besser als gestern. Das war ja die Tage davor, das war ein extremer Kampf immer mit der Müdigkeit. Das ist
heute ganz anders. Heute ist anders. Ja, wie geht es dann weiter? Dann bist du konzentrierter und dann?
Ja, wenn ich merke, ich nicke also wieder weg, dann komme ich wieder. Dann hole ich mir, dann fange ich wieder von vorne an. Ich immer wieder zurück hier.
Ja? Und dann, wie geht's weiter?
Irgendwann kommen wieder die Gedanken. Ich wieder weg, also geht das ständig hin und her. Mal längere Zeit, weil das ist, den Namen habe ich keine längere Zeit, nur bei einem Atem bleiben. Aha. Manchmal geht das ganz schnell, dass ich dann wegnicke, wieder und wieder.
Und was geschieht an dieser Stelle, wenn du Gehmeditation machst? Bist du dann auch müde? Da kannst du ja nicht wegnicken.
Da komme ich, da ist das nicht so.
Wie ist das dann bei der Gehmeditation?
Wenn also keine Mücken da sind und ich mich einigermaßen konzentrieren kann, dann dann geht das einfach weiter. Ich rutsche dann auch weg, also irgendwie da in irgendwelche Gedanken rein, aber ich nicke nicht ein. Ich werde da nicht so müde. Müdigkeit ist also nur bei der Sitzmeditation ein
Problem. Ja.
Und auch nur, also ich habe mich jetzt auch auf den Stuhl, ich mache die Meditation dann so, dass ich meistens sitze ich auf dem Stuhl und danach sitze ich also den. Aha. Kombiniere das geht ganz gut. Das geht ganz gut.
Und wie lange ziehst du dann durch, wenn du im Stuhl sitzt, zu meditieren?
Halbe Stunde. Und dann vielleicht nur noch 20 Minuten so im Sitzen. Ja. Mhm. Das Gute, weil im Stuhl habe ich keine Schmerzen. Das ist sehr angenehm. Aber dann nicke ich schneller weg, wenn ich den mache.
Dann nicke ich schneller weg. Ja. Entweder nehmen sie die Schmerzen, um dich von der Meditation abzuhalten, oder die Müdigkeit. Und wenn du sagst, bei Gehmeditation ist weder Müdigkeit noch Schmerzen.
Ja, da habe ich halt schon mal Rückenschmerzen, oder das tritt schon mal doch da massiver auf, aber naja. Aber es war auch heute alles dezent.
Ja, dann gehst du einfach nur noch 23 Stunden gehen und eine Stunde sitzen, das genügt.
Ich bin ruhig. Guck, dass ich das endlich weiß. Komm ich öfters.
Ja. Ja, aber es gibt einen Mönch, der hat im, nicht im hohen Alter, aber der war ziemlich alt, als er ordiniert hat, und der hat fast ausschließlich Gehmeditation gemacht.
Ja, das haben wir schon erzählt. 4,5 Jahre, meine ich.
Na, das war Longpo Job, der ist schon in jungen Jahren, hat er ordiniert und hat abgeschlossen. Aber der Name kommt mir nicht in den Sinn. Es ist aber auch ein Buch. Ich werde dir diese Homepage schicken, den Link per E-Mail. Kannst du selber, das ist aber in Englisch geschrieben, das Buch ist noch nicht übersetzt auf Deutsch.
Mein Englisch ist nicht so gut. Da müsste ich wieder lernen.
Der hat. Ja, dann liest du die Bücher, die auf Deutsch übersetzen. Das genügt. Das ist einfach so, diese Information, oder dieses Buch habe ich gelesen, um ein wenig Inspiration manchmal zu holen. Ist noch gut. Dann, eben wenn man sieht, jeder Arahat, den du anschaust, das sind komplett verschiedene. Aber allen sind ein paar Dinge sind genau gleich, dass sie wirklich konsequent waren. Mhm. Und der hat gesagt, ich will am Morgen, am Nachmittag und dann am Abend auf je einem anderen Gehmeditationspfad praktizieren. Und wenn er irgendwo angekommen ist, dann hat er die Dorfbevölkerung gebeten, drei Meditationspfade anzulegen. Und er hat wirklich sehr viel Gehmeditation gemacht. Und ich weiß nicht, warum das bei uns Westlern so verpönt ist, diese Gehmeditation. Ich habe keine Erklärung, nichts. Ich sehe einfach, alle, die herkommen oder die fragen, was soll ich tun, dann sage ich, machst du, ich habe noch Kaffee, danke. Machst du 2/3 Gehmeditation, 1/3 Sitzmeditation? Bei manchen sage ich 1/5 Sitzmeditation. Das kommt halt wirklich von Person zu Person darauf an. Aber gerade zu Beginn, wenn du den Geist immer wieder ausrichten musst, ist das Beste, weil du all 20 Meter kannst überprüfen, bin ich jetzt noch beim Atem? Nein, also ich bleibe jetzt beim Atem, diese Willensbekundung.
Ja,
ich bleibe jetzt beim Atem.
Dieser U-Turn da.
Ja.
Der ist schon gut.
Ja. Und hat eben den Vorteil, du musst nicht den ganzen Geist zur Ruhe setzen, sondern nur den Teil, der nicht gebraucht wird, um den Körper hin und her zu bewegen. Hat schon sehr deutliche Vorteile. Ja, weiter so in dem Fall.
Ja.
Und wenn dich die Fliegen beim Gehen stören, dann gehst du zu langsam.
Wenn ich schneller gehe, dann komme ich nicht mehr hinterher. So wie Lauf, keine Gehmeditation oder Laufmeditation.
Also widme dich vielleicht mal den Fliegen, dieser Hass muss weg auf die Fliegen, dann kommen sie auch nicht mehr.
Die Mücken.
Oder die Mücken, ja. Weil das sind die Mücken, die stechen nicht, die wollen nur ihre Eier ablegen. Und die kriechen dir in die Nasenlöcher, in die Ohren und in die Augen.
Ja, ja.
Sonst nimmst du ein Tuch, bindest es ums Gesicht, aber dann kannst du nicht mehr sehen. Gehmeditation geht dann so nicht.
Ich kann mich ja total vermummen. Nee, aber wenn ich jetzt einmal mal wieder in Koh Samui bin, dann kann ich an das Center gehen. Da kann ich gut Gehmeditation machen. Ja, und der ist schon wenigstens 10 Meter, wo ich laufen kann. Das ist ja schon mal. Naja, dann mache ich das mal.
Kannst du auch unten in der Sala, solange du noch hier bist.
Ja. Ich habe das gerne so zusammen, also dass ich da jetzt nicht so viel rumlaufen muss, wenn ich da die eine beendet habe, dass ich dann schnell zur anderen gehe und dann.
Ja, das ist hier optimal. Nur, ob du die ersten 5 Minuten auf dem Gehmeditation gehst oder ob du die ersten 5 Minuten runter gehst, das spielt keine Rolle. Du kannst ja beim Runtergehen und auch beim Raufgehen kannst du auch gut Gehmeditation machen, weil du hast alle 4 Meter ist die Betonplatte fertig, da hat es eine Fuge.
Ja.
Dann gehst du mit gesenktem Blick und sagst so, jetzt von dieser Fuge bis zur nächsten Fuge bleibe ich beim Atem. Und dann bist du bei der nächsten Fuge und da kannst du überprüfen. Jetzt bleibe ich beim Atem. Also nutz auch diese Zwischenzeit. Ich sehe unten, wenn du fertig bist mit der Arbeit, dann setzt du dich hin, sofort Augen zu, das ist wirklich, das bringt's.
Ja,
das bringt's. Auch die Lehrzeiten nutzen und nicht irgendwie vertrödeln.
Ja.
Weil du siehst, der andere Mönch, der muss immer. Und das ist das Gefährliche, er ist ja nicht einer, der über sinnlose Dinge spricht. Er spricht immer über Dhamma. Aber dieses Dhamma, über das er spricht, das bringt nichts. Und wenn er ins Herz schauen würde, dann würde er sehen, er muss nur aus einem Grund sprechen, aus Dukkha. Ja. Wenn du und deine Freundin, wenn ihr euch bewusst werdet, warum ihr sprecht, aus Gründen von Dukkha und dieses Sprechen weglässt, dann hättet ihr euch ganz wenig zu erzählen.
Na, okay.
Ja. Ja. Und mit meiner Partnerin war das unheimlich schön. Auch wir haben natürlich sehr viel gesprochen aus Gründen von Dukkha, aber manchmal hatte sie hat viele Geistesblitze gehabt. Die hat mich wirklich manchmal aufs Glatteis geführt. Einmal lagen wir im Bett und ich habe sie von hinten umarmt und gesagt, ich liebe dich. Und sie hat sich zu mir umgedreht, also wirklich wie von der Tarantel gestochen und fragt, warum? Das war der Auslöser, da habe ich mal überlegt, was ist Liebe, warum liebe ich sie, wie ist dann meine Liebe zu meiner Mutter, zu meinem Vater, zu meinen Eltern, zu meiner Tochter, zu meinem Sohn, zu meinen Kindern, zu meiner Partnerin. Und dann habe ich gemerkt, es gibt ja gar keine Liebe. Das ist immer in der jeweiligen Situation etwas zusammengemischtes. Nichts Reelles. Also ich bin ihr sehr dankbar für diese ganz komische Frage. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich liebe dich, warum liebst du mich? Ja, weil du meine Wäsche wäschst, weil du mir Essen kochst, weil du die Wohnung putzt, weil wir Sex zusammen haben, weil ich dann nicht alleine bin. Das sind ja alles Dinge, um Dukkha temporär auszublenden. Ja, und daraus ist dann auch entstanden, dass ich gemerkt habe, dass ich die Menschen in meiner Umgebung ja ausnutze. Weil ich will eine Partnerin, die kocht und putzt und ne. Aber ich habe mir nie gesagt, ich will ein Partner sein, der kocht und putzt und ne. Ich wollte immer, dass die anderen gut zu mir sind, aber ich habe dann völlig vergessen, dass ich ja auch gut, oder dass nur das, ich kann nur das beeinflussen. Ich bin gut zu anderen. Und ob dann die anderen gut zu mir sind oder nicht, das ist halt mein Vipaka.
Das ist ja, das ist genau, das ist so. Das ist genau so ist das. In der Partnerschaft ganz wichtig, ja.
Ja, auch sonst.
Ja, auch sonst.
Auch sonst.
Sonst. Aber gerade da eben.
Auch sonst? Ja, auch sonst. Ja. Also da der eine, wo ich dir erzählt habe, der Österreicher, oder wenn ich die beiden nehme, der Österreicher und der Deutsche. Du kennst die von Samui her. Und gehst du nach Phuket, findest du sie in Phuket, gehst du nach Pattaya, findest du sie in Pattaya. Es sind einfach die sich hier nicht integrieren, die lernen kein Thailändisch. Der Österreicher lernt zwar Thailändisch, aber er versteht nichts. Er lernt einfach, um zu sprechen, um mitzuteilen, aber er will nichts aufnehmen. Und einmal waren die bei mir im Kutti, die zwei, und haben so wirklich, wie am Stammtisch, die Thais sind dumm und sie sind faul und sie sind und ich habe dann gesagt, warum sind sie dumm? Und dann haben sie begonnen, ja, wegen dem. Und dann habe ich ihm gesagt, du musst halt sehen, wie das System hier funktioniert. Hier ist nicht Österreich, hier ist nicht Deutschland, hier ist nicht Schweiz, hier ist Thailand. Und die haben dieses System und das funktioniert hier. Ob das dumm oder nicht dumm ist, wenn die Thais euch zwei anschauen, sagen sie, ihr seid dumm, und ihr zwei schaut die Thais an und sagt, die sind dumm.
Ja. Das ist so richtig. Am
Schluss haben sie sich dann festgebissen, dass die Thais dumm sind, weil sie sterben. Ja, das ist ein ziemlich großer Ort, und dort hast du all zwei, drei Wochen stirbt irgendjemand.
Ja, wenn die Thais sterben, wird das auch schon nie gehört, dass man das einmal sagt. Also ich hab, weil die Thais sterben.
Ja, sie essen das Falsche und sie leben falsch. Sie schlafen zur falschen Zeit, sie schlafen am Boden und nicht in einem Bett und so weiter und so fort. Und sechs Monate später war der Deutsche tot. Also anscheinend ist auch er dumm. Ja, aber hör zu, genau so musst du mit deinen Chilesas umgehen. Die erklären dir irgendetwas und dann musst du sagen, es stimmt nicht, beweisen, bla bla bla. Und irgendwann kommt dann wirklich zu Tage so die letzte Rettung. Mhm. Sie sind dumm, weil sie sterben. Und wenn du dann das noch hinterfragst, dann schweigen sie. Und die zwei haben da wirklich 5 Minuten, kaum nichts mehr. Und wenn die Chinesen schweigen, bist du ja im Upachara Samadhi drin. Also das ist auch ein Weg. Nicht, dass du den jetzt forcieren sollst, aber wenn wirklich mal starke Gedanken kommen, dann hinterfrage diese Gedanken. Ich habe Hunger, sagst du, wer ist ich? Das ist ja gar kein Ich. Ja, ich. Ja, wer bist du? Wer bist du? Der Körper ist nicht ich, Gefühle sind nicht ich, Gedanken sind nicht, Erinnerung, Assoziation sind nicht ich, Gedanken sind nicht ich, Bewusstsein sind nicht ich. Mhm. Wer bist du, der das sagt, ich? Sollen sie dir mal das sagen? Und irgendwann sagen sie nichts mehr. Sie wissen nichts mehr. Dann beraten sie sich für 5 Minuten und kommen dann wieder und bringen etwas anderes. Vielleicht schweigen sie auch nur 10 Sekunden und bringen dann ein ganz anderes Thema. Es ist wirklich... Dieser Vergleich mit einem Zauberer, der dich dauernd ablenkt, um den Trick dann zu machen, das ist ziemlich genau das, was da oben geschieht, mit den Kilesas. Ja. Und da müssen wir hinschauen. Und das braucht natürlich auch seine Zeit, sich selber zu hinterfragen. Und du hast jetzt 63 Jahre lang, hast du doch dein Ego aufgebaut, ich weiß, ich bin.
Nein, ich habe schon vieles in dieser Richtung gemacht. Also ich habe schon vieles, aber ist egal.
Ja.
Aber trotzdem ist es so.
Aber du bestätigst jetzt genau das, was ich gesagt habe. Ich habe in dieser Richtung schon viel gemacht. Du baust auf der einen Seite ein Ich ab und auf der anderen Seite entsteht, dass ich bin der, der schon viel abgebaut hat.
Stopp mal, das habe ich nicht gesagt.
Doch?
Ich habe nicht gesagt, dass ich viel abgebaut habe. Nein, das habe ich nicht gesagt.
Du hast, ich habe schon viel gemacht.
Ja, aber ja. Ich habe nicht viel abgebaut, das wäre schon.
Nein, aber du hast sehr viel abgeändert.
Ich habe schon vieles versucht.
Ja. Das merkt man dir aber auch an, dass du schon länger auf dem Weg bist.
Ja, nicht so.
Aber weißt du, dieses länger auf dem Weg sein, da hast du, deine Füße sind schmutzig von diesem langen Weg gehen. Und ab und zu gehst du dann durch eine Pfütze, dann fällt wieder ein wenig Schmutz ab, aber weil die Füße dann nass sind,
Ja,
gehst du durch die Wüste, hast du Sand an den Füßen, gehst du durchs Gras, hast du Gras an den Füßen, gehst du durchs Laub, hast du Laub an den Füßen. Und dieses Ich bin, das ist so stark. Das kann sich an ganz komischen Dingen anheften. Und interessant wird es dann, wenn du länger dann im tiefen Samadhi warst, weil je länger du drin bist, desto mehr kann sich dieses ganze Ich-Illusionsgedönse auflösen. Und wenn du lang drin warst und du kommst zurück, dann musst du zuerst warten, bis das Ganze wieder aufgebaut ist. Da kannst du nicht Augen aufmachen, aufstehen.
Ach so,
ja. Das geht nicht. Und dann siehst du, wie dieses Ich entsteht.
Ja, das hast du schon mal gesagt.
Wer bin ich? Ich bin ein Mönch. Wo bin ich? Ich bin in Thailand. Was mache ich hier? Ich bin am Meditieren. Das muss erst wieder dann alles zusammengesetzt werden. Und dann siehst du, auf diese Zusammensetzung ist kein Verlass.
Das ist dann so eine Art Beweis.
Ist noch kein Beweis. Nein.
Aber zumindest ein Hinweis.
Dafür. Ein Hinweis, ja. Das ist,
du anfängst zu merken.
In diesen fünf Abläufen ist es einsehen, wie die Dinge wirklich sind. Zweitens Erkenntnis. Das ist deine Erkenntnis. Aber nachher muss Weisheit, Wissen, Befreiung stattfinden. Das braucht dann einfach seine Zeit, bis das Herz sich selber befreit.
Ja. Ist nicht mehr zu rauchen, oder?
Ich habe zu rauchen.
Naja.
Medizin. Immer weiter, immer weiter.
Ich wollte jetzt nochmal ein anderes Thema anschneiden, wo auf die, den Deutschen, auf den Österreicher zurückkommen. Was man ja immer intensiv vermittelt bekommt von diesen, diesen Personengruppen ist, dass, dass man die Thai-Frauen also auf keinen Fall auf einen Funken vertrauen kann.
Ja, bei den zwei genau das Gleiche.
Unglaublich. Ich hatte mal eine, war ein super netter Mensch, ein Franzose oder so kennengelernt, der hat mich regelrecht bekniet. Ich soll auch da auf keinen Fall da irgendeinem weiblichen Wesen
glauben. Ja, der bekniet dich, der will dich überzeugen, um sich selber zu überzeugen. Ist auch so ein Mensch, der dich ausnutzt. Der tut das eben nicht aus Nächstenliebe dir gegenüber, sondern sich selber gegenüber. Ja, was meinst du, was die zwei mir gesagt haben, wie schlecht die Thais sind?
Ja. Ja. Und also ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Eindeutig nicht. Das kann ich nicht verstehen, wenn ich jetzt sage.
Schau, ob du deiner Frau vertraust oder nicht vertraust, spielt doch gar keine Rolle.
Doch, das ist für mich wichtig.
Ja, für dich schon, aber für die Gesamtsituation. Wenn du früher deine Partnerin oder als du Frau warst, deinen Partner betrogen hast, irgendwie Geld abgezweigt hast, dann kommt das jetzt zu dir zurück und wenn du es nicht gemacht hast, dann kommt es nicht zu dir zurück. Ob du vertraust oder nicht, wenn du bestohlen wirst, wirst du bestohlen und wenn du nicht bestohlen wirst, wirst du nicht bestohlen.
Ja, ja.
Und deshalb ist es, wenn du dieses Thema mal wegwischst und rein bei dir schaust, Vertrauen, ist das ein angenehmes Gefühl? Misstrauen, ist das ein angenehmes Gefühl? Oder ist Vertrauen ein unangenehmes Gefühl? Oder ist Misstrauen ein unangenehmes Gefühl? Und dann entscheidest du dich nach dem angenehmen Gefühl, fertig. Dieses angenehme Gefühl, wenn du das zu Beginn ist natürlich ein wenig verwirrend, weil die Chinesen, die sagen natürlich, das ist ein unangenehmes Gefühl. Und das Herz zeigt dir, hier ist ein angenehmes Gefühl. Und manchmal wissen wir nicht, weil eben der Gerd Rubgenbauer sagt, das ist nicht der Kalle Rummenigge, sondern das ist Franz Beckenbauer, der da auf dem Fußballfeld steht, glauben wir eher dem Gerd Rubgenbauer als unseren Augen, die sehen, da unten ist der Kalle Rummenigge. Und dann müssen wir Erfahrung machen und irgendwann wissen wir, hier ist ein Gefühl und da oben sind Worte über Gefühle. Weil das, die Chineser sind nicht fähig, uns ein Gefühl zu fabrizieren. Die können nur sagen, da ist ein unangenehmes Gefühl. Aber das unangenehme Gefühl, das können wir dann nicht spüren, fühlen. Ja, da, auf das ist der Kompass, der dich zum Guten führt. Da kannst du dich darauf achten. Irgendetwas, was du vorhast, wenn du nicht sicher bist, dann setz dich hin und sag dem Herz, ich will jetzt das tun oder ich will das denken oder ich will das sprechen. Und dann weißt du, das Herz sagt, gut, oder das Herz sagt, nicht gut.
Das ist das, was ich meine, als ich da im Gartnis schon mal anfänglich, das tue ich. Und dann kommen halt immer auch sehr, sehr, also für mich positive Impulse.
Ja, das.
Das ist mal, deswegen sage ich ja, ich kann mich nicht da diesen unten Rufen anschließen. Ne? Ich hab, da gab es gegenteilige Erfahrungen. Das darf ich Ihnen aber gar nicht sagen.
Ja, aber sie haben ihr Vipaka und sie kommen her und sie treffen hier auf Leute, die sie betrügen.
Laufend, das ist immer noch.
Ja. Verstehst du? Als ich da das erste Mal ankam, wir waren zwar von diesem Urlaub, waren wir den größten Teil dann in Singapur und Malaysia, aber hier in Thailand, Wenn es darum geht, wir waren in Phuket unten und da sind ja die Tuk-Tuks, die sind unglaublich teuer.
Ja.
Aber halt für Thai teuer und für Ausländer sehr teuer. Also habe ich, sie war damals meine Freundin, später dann erst meine Frau, ich habe ihr das Geld gegeben, auch im Restaurant hat sie bezahlt, beim Einkaufen hat sie bezahlt und habe gesagt, regle du das. Und wenn sie mich bestohlen hat, dann ist das Geld weg. Und wenn ich das Geld in meiner Hosentasche behalten hätte, hätte sie trotzdem das Geld gestohlen und es wäre weg. Also,
ich glaub,
das kannst du nicht verhindern.
Ja.
Aber das ist doch das, was wir tun. Du baust ein Haus.
Machst Verträge,
ja. Videokameras, Wachhunde, Wachdienst organisierst du, die Gitter vor den Fenstern, einbruchsichere Türen und trotzdem wird eingebrochen. Und der Nachbar, der schließt nicht ab mit dem Schlüssel und bei dem wird einfach nie eingebrochen.
Das stimmt.
Oder was in Thailand häufig durch die Nachrichten geht, hat irgendjemand etwas Wertvolles im Taxi liegen gelassen. Und der Taxifahrer meldet sich bei der Polizei und die Polizei macht einen Aufruf. Wer hat 1 Million Baht im Taxi in diesem Stadtteil von Bangkok verloren, soll sich bei der Polizei melden. Das gibt einfach, also, sie haben mir auch gesagt, wenn die Thais den Mund aufmachen, dann lügen sie.
Ja,
also ich habe da eine ganz andere Erfahrung.
Aber ich werde da derart, haben wir die kommen, also da ist ja schon eine Gehirnwäsche, wenn man sich mit diesen Leuten unterhält. Die
wollen Recht behalten.
Die sind da so.
Und wehe, du bestätigst das nicht.
Also da kann man gar nichts machen. Also, die sehen immer nur Betrug. Verrat. Unglaublich. So könnte ich gar nicht in Thailand leben. Schließen?
Ja, aber die leben hier besser als zu Hause. Obwohl sie hier den ganzen Tag über die Thais reklamieren. Zu Hause sind sie noch unzufriedener.
Ja gut, sollen sie machen, das will ich auch gar nicht sagen. Schon verblüffend, das zu sehen.
Was du machen kannst, was sinnvoll ist, ist, dass du das auf dich beziehst und dich fragst, in welchem Bereich bin ich auch so?
Oder ist da noch ein Rest Misstrauen, wenn jemand zu mir kommt? Kommt der zu mir, um mich nochmal zu prüfen, sozusagen? Vertraue ich da wirklich? Sowas, ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, weißt du, das ist jetzt schon ein sehr philosophischer Ansatz vom Ganzen. Und das kannst du ja nicht überprüfen. Und alles, was mir, also das ist einfach mein Weg. Alles, was ich nicht überprüfen kann, das lasse ich mal offen.
Ja.
Weil wir haben ja 3 Fesseln zu lösen. Ich spreche dann morgen Abend darüber. Das, für den Stromeintritt, die erste Stufe der Heiligkeit, 3 Fesseln zu lösen und eine Fessel ist der Zweifel.
Ja.
Und der Zweifel kannst du beseitigen, indem du etwas tust und dann weißt du es. Also wenn du Zweifel hast, ob Feuer heiß ist oder vielleicht sehr heiß oder nur wenig heiß oder kalt, sobald du ins Feuer gegriffen hast, dann weißt du, wie das Feuer ist, was Feuer ist. Und ins Feuer greifen, das ist kein Problem. Da gibt es so viele Feuer, greifst du rein, dann bist du einer, der weiß. Und wenn du nicht ins Feuer greifen kannst, dann bleibt der Zweifel bestehen, es sei denn, indem du sagst, das weiß ich nicht. Und das braucht diese Ehrlichkeit, sich selber gegenüber zu sagen, das weiß ich nicht. Und gerade wir im Westen, das ist ja eine Schmach, wenn man etwas nicht weiß. Wie viel Mal haben wir in der Schule die Dummen ausgelacht, die nicht wissen? Der Lehrer schreibt 2 mal 2 an die Tafel und sagt, Hans-Georg, komm nach vorne, ausrechnen. Und du schreibst 5 hin und die ganze Klasse in der, bist du dumm. Ja. Und so über viele Stationen hat sich das halt zusammengebraut, dass wir über alles wissen müssen. Und das kannst du überprüfen in Samui oder in Köln oder in Bangkok oder wenn wir hier ein Restaurant hätten, könntest du es hier machen. Gehst du überall, wo es Stammtische hat, kannst du hingehen, setz dich hin und dann sagst du, ah, die Frauen. Du musst nur das sagen und dann jeder, bla 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 bla. Jeder ist Spezialist im Bereich Frauen. Dann gehst du ins nächste Restaurant, setz dich hin und sagst, ah, die Frauen. Und dann jeder, bla 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 bla. Und dann gehst du ins nächste, setz dich hin, ah, die Merkel. Ah, der Donald Trump. Und alle haben über alle Themen irgendeine Meinung. Mir ist das doch aufgefallen beim 9-11. Da dieser...
Ja, ich weiß, was du
meinst. Ich weiß nicht, was es war.
Ja, da gibt es... da gibt es auch die wildesten Gerüchte. Also ich versuche mich auch immer über das Internet, die Hintergründe zu informieren.
Das bringt doch nichts.
Ich weiß nicht, ich bin da nicht beruhigt.
Es weiß kein einziger Mensch, was da wirklich geschehen ist.
Meinst du, das mit den Flugzeugen stimmt nicht?
Das weiß ich nicht. Ich damals war ich Berufsoffizier. Ich habe das im Radio gehört, habe meinem Berufsfreund angerufen und gesagt, du gehst jetzt sofort nach Hause, du startest alle Videogeräte, die du hast, du zeichnest alles auf, ich muss das alles haben, weil das ist mein Business, weißt du. Und ich habe das alles ausgewertet. Und ein halbes Jahr später habe ich das erste Verschwörungsbuch gesehen. Da habe ich das gekauft. Und die haben da berichtet, gar kein Flugzeug, sondern das CIA hat gesprengt und haben einfach sehr viele Fakten aus ihrer Sicht. Warum und wie. Und dann habe ich das Ganze begonnen, für mich zu sagen, was weiß ich wirklich? Und wirklich weiß ich vom 11. September, weiß ich, wo ich war. Weil das war so ein Tag, da habe ich mit meinem Kompaniekommandant und mit meinen Zugführern habe ich eine einwöchige Übung vorbereitet. Und wir sind in den Übungsraum gegangen, sie mussten erkunden. Und das war immer der gleiche Tagesablauf. Ich weiß genau, 16 Uhr Nachrichten habe ich gehört, Terroranschlag. Und da weiß ich das, was ich getan habe. Ich weiß, dass ich gehört habe. Das weiß ich. Aber alles, was von außen auf mich zukam, CNN und zuerst Radionachrichten, dann in der Nacht um 1 war ich zu Hause, da habe ich die ganze Nacht CNN und BBC und Schweizer Fernsehen und RTL und NTV und weiß ich, wie die alle heißen, habe ich es angeschaut und dann habe ich geglaubt, ich wüsste jetzt, dass da Flugzeuge in die Häuser rein sind und so weiter. Aber das weiß ich doch nicht.
Ja, ist klar.
Niemand weiß es. Selbst die, wenn es Überlebende aus den Flugzeugen gäbe, die wüssten nur, dass sie in einem Flugzeug gesessen sind und dass es irgendwann mal Rums gemacht hat.
Na ja, gut, ich meine, es gibt ja die Filmaufnahmen, die sind eindeutig, ne? wie die Flugzeuge reinrauschen.
Die sind nicht eindeutig.
Ja, also wie gesagt.
Weil da gibt es Leute, die anscheinend beweisen, dass diese Bilder gefaked sind.
Ja, das ist so. Wenn ich das deswegen sage, der Speicher vom Internet, wenn man versucht, also wenn man anfängt, sich über die Hintergründe zu informieren, dann weiß man nachher wirklich nichts mehr. Ne?
Ja.
Das ist so.
Darum ist verlorene Zeit. Ich habe dann das irgendwann gemerkt, dass die Verschwörungstheoretiker eben auch nur irgendetwas erzählen. Genau gleich wie die Regierung nur irgendetwas erzählt. Das kann so gewesen sein, das kann anders gewesen sein, das kann ganz anders gewesen sein. Aber es gibt viele offene Punkte. Es gibt viele, viele Punkte von der offiziellen Version, die können nicht stimmen. Und bei jeder Verschwörungstheorie gibt es Punkte, die können nicht stimmen.
Ja, genau so soll, also gibt es ja vieles, also eigentlich alles. Also zum Beispiel auch der Tod von dem Kennedy.
Ja.
Das ist auch so ein ganz heikles Ding.
Ja.
Also die Hintergründe jetzt nicht, dass sie erschossen werden.
Nee, das bringt es nicht. Ich nehme die ganze Situation, genauso wie meine Chilesas, irgendetwas zusammenflicken. Und diese Illusionen sind ja wirklich genial, aber sie sind nicht perfekt und deshalb können wir sie auflösen. Wir müssen nur lange genug hinschauen und dann sehen wir, das kann ja gar nicht stimmen, das mit dem Schmerz. Frag dich immer wieder, wo kommt der Schmerz her? Wo ist der Schmerz, bevor ich ihn spüre? Da muss das Interesse geweckt werden. Du musst dich selber schütteln und sagen, hey, wenn jetzt plötzlich mein Knie wehtut, wo war der Schmerz vor 5 Minuten? War der in der Erde und kommt er durch meinen Hintern dann in meinen Körper? Oder gibt es da irgendwo ein Warteraum für Schmerz?
Ja, nee, das glaube ich, aber ich weiß, was du meinst. Also wenn man, das ist eine... gibt es eigentlich irgendein Buch, also auf Deutsch, das sich damit in dieser Form, um hier zu dick zu sein, auseinandersetzt?
Mit welchen Dingen?
Die du jetzt ansprichst, mit denen da so... auf der anderen Seite brauche ich das gar nicht. Nee, ist okay.
Meinst du jetzt buddhistische Themen oder 9-11?
Klar, buddhistische Themen jetzt.
Ja, ich schicke dir den Link, da kannst du alle Bücher runterladen. Und es macht sehr viel Sinn, vor allem zwei Bücher. Das eine heißt Leben innerer Werte und das andere heißt Von Herz zu Herz. Das sind wirklich sehr inspirierende Bücher und sie geben dir auch einen Halt in deinem Leben.
Wo auch nochmal das Infragestellen von diesen Dingen, die wir hier eigentlich als normal sozusagen alle hinstellen, wo auch dieses Infragestellen nochmal so in den Vordergrund gerückt wird.
Nee, das nicht. Das nicht. Das musst du selber tun. Du, einfach, ich habe dir schon ein paar Mal gesagt, du darfst keinem einzigen Gedanken vertrauen. Und keiner einzigen Erinnerung vertrauen.
Auch keine Erinnerung.
Nein. Hast du das nie erlebt, dass du deine Jugendfreunde triffst und dann wird gesagt, mögt ihr euch noch erinnern, als wir mit den Mofas an den See sind und dann sagt einer, nee, am See waren wir mit den Fahrrädern und
weiß,
dann sagt, ja.
Ich weiß, was du meinst.
Und die Stefanie war auch dabei. Nee, das war Astrid, nicht Stefanie.
Also,
du kannst dich auch nicht verlassen. Die Erinnerung ist schon als absolut wahr da. Aber wenn wir die Erinnerung hochholen, dann können die Chilesas natürlich wieder zusammenmischen irgendwelche Dinge.
Okay.
Selbst wenn du sagst, aber wirklich nur so als wäre das, um die Tasche auszuwaschen. Schon gut, ja, danke. Selbst wenn du sagst, ich habe eine Depression. Und für alle Leute ist Depression etwas Negatives. Wenn du die Depression auseinandernimmst, weil das ist ja keines der fünf Kandas, das muss etwas Zusammengesetztes sein, nimmst du auseinander, dann ist da auf alle Fälle ein unangenehmes Gefühl drin, aber es muss auch ein angenehmes Gefühl drin sein. Weil wenn es nur unangenehm wäre, dann würdest du es sofort loslassen. Ja? Gehst du zum nächsten Feuer und nimmst ein Stück Kohle raus, das ist nur unangenehm, dann lässt du es sofort fallen. Aber es muss auch etwas Angenehmes drin sein. Bei Hass muss etwas Angenehmes drin sein. Und deshalb kommen wir ja in der deutschen Sprache auf so eine wahnwitzige Aussage, Rache ist süß. Im Grunde genommen ist Rache sehr sauer, aber irgendjemand streut da noch ein wenig Zucker rein, sonst würden wir keine Rache ausführen.
Ja, klar. Ja? Ja, ja. Ach, ist bestimmt für manch eine süße Sache, mit Sicherheit.
Nein, fertig. Ich bin momentan nicht so Cola fixiert. Es gibt Phasen, da brauche ich öfter mal einen Schluck Cola, aber jetzt das passt gerade so mit einem Kaffee, vielleicht zwei Kaffee pro Tag und dann ist gut. Heute Morgen hätte ich gerne einen Kaffee gehabt, weil irgendetwas war sehr scharf.
Ich habe mir leider zu wenig davon genommen. Da war so eine rote Soße.
Du sollst nicht essen, was dir schmeckt, sondern du sollst essen, was deinem Körper gut tut und was deinem Geist gut tut.
Ja. Sagen wir mal, ich versuche es, aber ich esse auch gnadenlos, was mir schmeckt.
Ja, du bist ja. Du bist ja sowohl hier mit den 8 Tugendregeln, als auch draußen mit den 5 Tugendregeln, darfst du in solche sinnliche Genüsse rausgehen?
Ja, ich bin schon zurückhaltend. Also ich achte schon darauf, dass mein Körper wirklich vernünftig.
Ja, aber weißt du, ich habe zum Beispiel Knoblauch sehr gerne, den Geschmack. Ja. Oder die Frühlingszwiebeln, sehr gerne den Geschmack. Ja. Und je nachdem tut das dem Körper auch gut. Also, aber man muss immer schauen, was braucht jetzt der Körper. Braucht er eher das, braucht er eher das. Und wenn man die Möglichkeit hat, sein Essen so zusammenzustellen, dann ist das gut. Und wir haben diese Fähigkeit ja komplett verloren. Deshalb gibt es die ganze Ernährungswissenschaft. Und es ist unmöglich, dass irgendein Professor, Doktor, irgendwo auf dieser Welt weiß, was mein Körper jetzt braucht. Das kann nur ich wissen.
Genau. Ich halte das sowieso. Wie gesagt, wir sprachen ja schon mal darüber, es ist ja so, wie du das gesagt hast, das ist ja eine ständige Veränderung.
Dauernd.
Ich glaube, allein wenn ich mal an diese Cholesterin-Quatsch da denke, da gibt es so viel Blödsinn, der erzählt ja zum Beispiel. Aber das Schöne ist ja, als Mönch hast du die Möglichkeit, wirklich halt, da gibt es ja, es ist ja eine sehr reichhaltige Palette, was da.
Ja, ich habe natürlich nicht die ganze Möglichkeit. Also zum Beispiel Somtam machen sie hier zum Essen nicht. Ja. Sie machen ihn dann Mittagessen. Und Somtam ist etwas, das es gibt sehr viele Thais, die sagen, das ist Medizin. Und sie essen es wirklich fleißig. Und ich merke einfach, dass mein ganzes Verdauungssystem läuft viel besser, wenn ich Somtam esse, als nicht. Nicht, dass ich ohne Somtam Probleme hätte, aber wie soll ich sagen, das ist wie das Öl im Motor. Das besondere Öl im Motor. Und das gibt es halt hier nicht am Morgen. Oder die Schärfe, die fehlt mir am Morgen.
Da war mal ein scharfes Gericht heute.
Heute war eines scharf. Aber das war jetzt innerhalb der 7 Monate, die ich hier bin, das erste Mal, wo meine Nase angefangen hat zu laufen, wegen der Schärfe. Ich weiß nicht, was vielleicht hat mal irgendeiner der Mönche, die vorher da waren, gesagt, er könne nicht so scharf essen. Weil ich kenne einen Mönch, der ist Abt da 5 Dörfer weiter weg von hier. Der kann nicht scharf essen.
Ja, gibt es nur eine. Das höre ich immer wieder. Ja. Das ist für Thais untypisch.
Sehr untypisch. Und es ist, ich habe da mit Ajahn Pah darüber gesprochen, vor 3 oder vor 4 Tagen, habe ich gesagt, am Morgen essen sie hier im Dorf kein Somtam. Mhm. Und dann sagt er, es hat natürlich 2 Komponenten, Somtam, es dauert seine Zeit. Und dann müssen sie früher aufstehen, um Somtam zu machen. Ja. Noch früher aufstehen, müssen wir sagen. Und zweitens ist es am Morgen kühl. Ja. Und wirklich scharf essen sollst du nicht, wenn es kühl ist, sondern wenn es heiß ist.
Ja.
Das ist so das Gegenmittel gegen die Hitze.
Ja. Ja.
Und ich kenne auch Thais in der Schweiz, die auch im Winter scharf essen und dann bekommen sie Probleme mit dem Magen. Magen-Darm-Trakt. Ob das einen Zusammenhang hat, weiß ich nicht. Aber es scheint zumindest von außen so.
Vielleicht essen sie auch einfach zu scharf, zu oft zu scharf. Denn das greift wieder ganz massiv für die...
Also bei meiner Ex-Frau ist das definitiv so. Die hat manchmal gekocht für Thais. Die konnten das nicht essen. Sie war die Einzige, die gegessen hat. Aber sie hat selber dauernd gejammert.
Ja, das ist das Schöne, genau.
Aber schau, das ist ja das, was ich gesagt habe beim Sex mit dem Hammer auf den Daumen schlagen. Du tust dir weh, indem du Chili isst und dann bist du und dieses Gefühl, wenn es endlich fertig ist, das nennen wir, ich bin so zufrieden, ich bin so glücklich. Endlich ist dieser feurige Geschmack weg. Aber so funktioniert unser Himmel hochjauchzend, zu Tode betrübt. Wie gerne gehen wir in die Sauna? Himmel hochjauchzend und dann raus aus der Sauna ins kühle Becken, zu Tode betrübt. Oder du bist in Samui, gehst an den Strand, legst dich hin, 2 Stunden lässt du dich braten, dann wird es dir zu heiß, dann springst du ins Wasser, bleibst 1 Stunde im Wasser, bis die Lippen blau sind und du zitterst, dann kommst du raus und musst dich wieder auf. Immer diese sich in Extremen aufhalten. Wir haben doch über Filme gesprochen, gestern. Wir gehen ja in die Filme, die uns reinziehen, das sind die besten Filme. Und die besten Filme sind die, wo von allem ein wenig drin ist. Also das Zittern, stirbt jetzt James Bond oder stirbt er nicht? Und dieses, jetzt hat er endlich die Frau in seinen Armen und jetzt hat er endlich den Bösewicht erwischt. Immer wieder in diese Extreme raus, wo wir mit Zittern, mit Freuen, mit Trauern, das lieben wir so.
Also hier ist das ja nicht so. Also wenn ich jetzt hier bin, hier ist viel mehr Ruhe.
Ja, das kommt halt von der buddhistischen Lehre her.
Findet das nicht statt?
Also du siehst schon, wenn jemand stirbt, dann wird auch geweint. Aber dieses Drama,
das meine ich jetzt nicht. Ja.
Wie bei uns, gibt es hier nicht. Aber als mein Vater gestorben ist, am 1. Februar, hat mich meine Tochter angerufen mit Skype und war Tochter am Weinen, der Sohn relativ cool, ist geschockt, aber relativ cool. Und meine Ex-Frau, die hat geflennt, als wäre sie selber gestorben. Und dann habe ich mal der Tochter gesagt, so, hör mal auf für 2 Minuten, kannst nachher weiter weinen. Und dann habe ich ihr gesagt, schau hin, was das Weinen ist, was diese Trauer ist, das ist ja Hass. Und dein Großvater war doch nicht so ein schlechter Mensch, dass du ihn hassen musst.
Es geht um einen selbst, dass man mit Tod abhängt.
Ja, Ja, aber weißt du, um sie da sofort rauszuholen. Ja. Und hier, wenn man über den Tod spricht, die Mönche sagen, aufhören mit Trauer, aufhören mit Weinen. Weil wenn dieses Chitta noch da ist und sieht, die trauern alle um mich, und es hat noch eine Anhaftung an die Menschen, die da sind, kann es sein, dass das Chitta nicht weitergeht, sondern hier bleibt. Und das bringt auch nichts. Das Chitta soll in die nächste Wiedergeburt gehen.
Und auf der anderen Seite, wir sind ja alles Menschen. Ne? Also vom Gedanken her finde ich das, also kann ich dem jetzt also zustimmen manchmal. Aber wir sind ja auch alles Menschen.
Ja, aber bei uns wird das Trauern gefördert.
Ja, das so eher das.
Ja.
Und hier sieht man es ganz anders.
Das gibt es heute noch bei den katholischen Christen, die wirklich an der Lehre etwas liegt. Die legen auch Wert darauf, dass ein Jahr lang muss die Witwe schwarz tragen und trauern. Also da sagt die katholische Kirche, du musst ein Jahr lang hassen. Macht natürlich keinen Sinn. Und hier sagt man den Leuten eben, man versucht zu erklären, sagt, schaut dahin, Trauer ist Hass. Und Hass ist nicht gut für dich und diesen Hass auszuleben ist auch nicht gut für das Chitta, falls es noch da ist. Die meisten Chitta, die sterben und dann sind sie weg in der Hölle. Die kommen da nicht in diese Phase des Hierbleibens. Ja, das ist das, was der erhabene Buddha gesagt hat mit dem Ochsen, habe ich dir schon gesagt. Und Jesus hat es auch gesagt, die große Masse geht durchs Tor ins Verderben, nur wenige gehen den steinigen Weg in den Himmel. Er hat's offen gelassen und der erhabene Buddha hat es ganz konkret gesagt. Also konkret, er hat nicht gesagt, wie viele Haare das Fell des Ochsen haben, aber er hat gesagt, zwei gehen in den Himmel oder erreichen Nibbana und die Haare des Felles sind die, die in die Hölle gehen.
Oder als Mensch wiederkommen.
Nee, in die vier unteren.
In
vier unter.
Aber es gibt dann noch eine ganze Reihe, die dann als Mensch.
Das ist ein ganz komplexes System. Wenn du stirbst, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass das Kamma, welches gerade am schwersten ist, das zieht dich in die nächste Existenz. Wenn dein Geist nicht ruhig ist. Es ist ganz wichtig, ja. Nicht Ruhe im Sinne von still sein. Ja. Und wenn jemand am Sterben ist und hat eben den Geist nicht trainiert, dann geht man hin und erzählt, du hast doch dies Gute gemacht und das Gute gemacht. Aber das heißt ja nicht, dass das Karma, welches in die Hölle führt, neutralisiert ist. Das ist einfach für den Moment nicht wichtig, wird nicht aktiviert, aber es wird eingelagert für später. Aber wenn du das jetzt mal vom einzelnen Individuum weggehst und die alle Daseinsbereiche anschaust, es gibt Chittas, die bleiben relativ lang unten kleben. In den niederen Daseinsbereichen. Weil die haben einfach zu wenig gutes Kamma vorrätig, um wieder Mensch zu werden. Und die müssen sich dann zuerst über viele, viele Millionen Leben hocharbeiten, dass sie beispielsweise als Hund wiedergeboren werden. Der Hund ist ein Tier, welches gutes Kamma machen kann, wenn es bei einem Menschen ist, der ihn gut dressiert, und ihm nicht erlaubt, schlechtes Karma zu machen. Also die Hunde meiner Mutter, ich habe die ja immer ausgelacht. Die hat den Hunden immer gesagt, wenn sie auch alleine spazieren gegangen ist, gell, du bleibst hier, Wenn da ein Hirsch oder ein Reh kommt im Wald, dann bleibst du hier, du gehst nicht jagen, du reißt kein Reh, du bist ein lieber Hund, du bist ein braver Hund. Habe gesagt, das ist ja kein Mensch, du behandle den Hund als Hund und den Mensch als Mensch. Aber ich würde es heute auch so machen, weil die Hunde verstehen das dann mit der Zeit schon, die Sprache der Menschen. Also die Hunde, die hatten keine Gelegenheit, schlechtes Karma zu tun. Natürlich, betteln am Tisch und so. Wenn wir nicht aufgepasst haben, hat der Hund gebettelt. Aber meine Mutter war mit dem Hund, wie mit uns Kindern, sehr streng. Sie hat immer dem Hund gesagt, es wird nicht gebettelt. Und das ist Ausleben der Gier. Und was machen wir dummen Menschen, hä? Fido, Fido, ich hab nie Essen, komm, komm, komm. Und das machen wir nicht, wenn die Schüssel schon voll ist, sondern 10 Minuten bevor wir die Schüssel hinstellen. Komm, komm, komm. Und dann der Hund kommt und kann seine Gier 10 Minuten ausleben, bis wir dann endlich dieses Pedigree-Pal in der Schüssel hinstellen. Falsch. Das ist falsch. Und dann wird dann der Hund irgendwann mal Mensch. Und je nachdem, halt was er für Karma gemacht hat, wenn du im Moment in Syrien auf die Welt kommst, ja, was willst du da? Das, je nachdem, in welchem Bereich von Syrien, kannst du dann gutes Karma machen, dass du in einem späteren Leben, vielleicht in einer ruhigeren Region, hinkommst. Und wenn du jetzt dranbleibst, dranbleiben, 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 dann ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass du in einem nächsten menschlichen Leben wieder in den Bereich des Dhamma kommst. Aber wenn du dann halt irgendwo in einem Land kommst, wo indoktriniert wird, so wenn man ich weiß nicht, wie es jetzt mit den Moslems da ist, wie die Kinder da indoktriniert werden, aber wir haben das mal angeschaut bei den Nazi-Schulen. Da hast du doch keine Chance als kleines Kind. Da wirst du einfach auf diesen Weg getrimmt. Und diese Kinder hatten dann das Glück, dass die Nazi-Zeit sehr kurz war. Und sie 1945, ab dann hatten sie die Chance, wieder selbstständig zu denken. Die einen haben es geschafft und die anderen haben es nicht geschafft. Ja. Aber wenn du da unten mal drin bist, und der Bereich, wo wir wirklich Chance haben, sehr gutes Karma zu tun, das ist der menschliche Bereich. Und der einzige Bereich, wo wir heilsames Karma machen können, heilsames Karma, welches zum Ende führt, das ist auch der menschliche Bereich. Und deshalb sollten wir die Zeit hier möglichst optimal nutzen. Und das tun wir nicht. Das tut niemand.
Ich meine, wenn ich als Mensch irgendwo ist oder mitmacht, dann schon eine ganze Menge, denke ich. Also wenn man das wirklich jetzt richtig macht.
Ein praktizierender Mönch schon, ja. Ja, aber das, wo gibt es das? Wie viel gibt es von denen?
Das ist wenig. Die wirklich praktizieren. Ja. Eigentlich ist wenig. Ich habe da keinen Einblick, was in den Klöstern wirklich läuft.
Ja, die meisten sind, ich verstehe das nicht als Wertung, aber die meisten Klöster, das sind keine Praktizierenden, das sind einfach Mönche, die wollen sich, weil aus irgendeinem Grund wurden die Mönche. Ich habe mal eine Studie gelesen, wie stimmig das die ist, weiß ich nicht, aber der hat zusammengetragen, weit über 80, vielleicht sogar über 90% der Mönche haben angegeben, weil sie gutes Essen bekommen, oder eben weil sie geschützt sind durch die Polizei, durch eine Gefängnisstrafe oder solche Dinge. Und ich kenne zwei Mönche, die waren vollkommen assi, komplett alkoholsüchtig, der eine sogar drogensüchtig. Und da hat einfach die Familie gesagt, du hast jetzt eine Chance. Du gehst ins Kloster und du bleibst in der Familie, oder du gehst nicht ins Kloster und du wirst aus der Familie ausgeschlossen. Und dann, du hast jetzt da kein Unrechtsempfinden, aber viele, denen ich das erzähle, die sagen, das ist Unrecht, wenn ein Mörder ins Kloster gehen kann und entkommt so der Gefängnisstrafe. Aber im Denken der Thais, der macht im Kloster nichts Schlimmes. Das ist ja okay.
Ja, und vor allem hat er da wirklich die Chance, gerade wenn man diese Taten begangen hat, den Kopf unter Umständen dadurch auch mal zum Nachdenken.
Ja.
Und gerade da hat man dann die Chance, sich dann wirklich zu läutern.
Ja, und als Mönch ist er keine Gefahr mehr,
ja,
für die Gesellschaft.
Ich weiß nicht, ob man Gefängnis hier so eine Chance hat, die Dinge dann für sich neu oder anders zu sehen und das dann auch zu leben. Nein.
Ja. Und dann gibt es eben wenige, die wirklich, es gibt auch verschiedene Ausdrücke, habe ich gemerkt. Weil ein Mönch hat mir immer gesagt, ja, du bist halt ein Vinaya-Mönch, du bist halt ein Vinaya-Mönch. Und Vinaya heißt Disziplin. Ist eine der Übersetzungen. Wirklich gut übersetzen kann man es nicht, aber Vinaya...
Ist ja an die Regeln hält. Das sind ja diese Mönchsregeln.
Ja, ja. Sind die ganzen Mönchsregeln, zum Teil sind auch Übungen da drin, die wir vollführen. Und dann sage ich, ja, aber jeder Mönch ist doch ein Vinaya-Mönch. Und der hat mir dann gesagt, dass es eben Mönche gibt, die halten die Vinaya des erhabenen Buddha ein. Und dann gibt es Mönche, die haben so ein Vinaya-Leid. Eben die dürfen keinen Baum fällen, aber Äste zurückschneiden dürfen sie. Die dürfen kein Gras ausrupfen, aber schneiden dürfen sie es. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich will nicht so einer sein, ich will einer sein, der das einhält, weil ich weiß nicht, was geschieht, wenn ich eine Regel verwässere.
Das ist ein Theravada, ne? Also Buddhismus der Alten.
Ja?
Also Buddhismus des Altherium, das Ursprüngliche.
Mhm. Ja, aber auch da gibt es verschiedene Konzepte.
Stehe ich zwar nicht, aber naja, muss jeder selbst wissen.
Das kommt aus dem Ego heraus.
Naja, das geht ja, aber ich verstehe nicht, dass die das dann machen. Das ist mein Witz. Ich meine, das ist doch
ganz nee, klar, das ist vollkommen logisch. Unten beim Reinigen der Sala, wir beginnen von hinten, auf dem Podest, von hinten nach vorne. Und dann unten, unter dem Podest, von vorne nach hinten. Es ist immer der gleiche Ablauf. Aber jeder Mönch, der hierher kommt, der hat plötzlich eine eigene Idee. Und diese eigene Idee gibt doch dir die Identität. Du willst doch nicht eine Nummer sein, du willst doch eine Person sein. Ein Mensch sein.
Das kann nicht alles.
Etwas Besonderes sein. Und besonders bist du nicht, wenn du das tust, was alle tun, sondern wenn du anders bist.
Okay. Ich gehe doch nicht hier in so ein, sag ich mal, in so ein Plus, oder sag mal, ich werde doch jetzt nicht Mönch, wo ich doch genau weiß, es gibt da eine Lehre. Und das verlangt, das und das muss gemacht werden. Und dann kann ich doch nicht hingehen und sagen, so, jetzt mache ich hier meine eigene Nummer. Das geht
ja, aber nicht. Das merkst du nicht.
Also.
Okay. Wie willst du das merken?
Ja, indem ich wenn ich jetzt Mensch werden wollte, müsste ich mir erstmal angucken, was muss ich denn da eigentlich für Regeln beachten?
Spielt keine Rolle, welche Regeln du beachten musst.
Das ist doch sehr wichtig, dass ich mich daran halte.
Natürlich ist das sehr wichtig.
Also, dass ich jetzt, sagen wir mal...
Aber schaust du, wir haben eine Regel, wie du dich wäschst.
Ja.
Aber du wäschst dich ja auch. Du musst einfach jetzt auf die buddhistische Art dich waschen.
Ja.
Und nicht auf deine individuelle Art.
Ja.
Von dir wird hier nichts Außergewöhnliches erwartet.
Nee.
Also. Und trotzdem kommst du hierher und ich sage, du denkst mit dem Gehirn und du sagst, nein, ich denke, ich denke mit dem Herz.
Ja, das tue ich auch.
Nein, das tust du nicht, das ist nicht möglich.
Das tue ich zeitweise.
Das ist deine Form von, ich bin etwas anderes.
Zeitweise tue ich das.
Nein, das geht nicht. Gedanken kann man mit technischen Geräten aufspüren und die sind im Gehirn. Die finden im und um das Gehirn statt. Und weil man sie mit technischen Geräten aufspüren kann, hat man bewiesen, dass sie Materie sind, Gedanken. Ja.
Ja, gut,
und dass diese nicht im Herz, in der Mitte des Brustes, sondern im Kopfbereich. Also kannst du, das ist unmöglich, verstehst du? Aber das ist halt deine Art. Dein verstehst du diese Identität? Das ist das Letzte, was du killst, bevor du komplett frei bist, als Arahat. Das ist völlig normal, das geht jedem so. Wir müssen uns irgendwie als etwas Besonderes manifestieren. Der eine sagt, ich bin der die Regeln einhält, und der andere sagt, ich bin der diese Regeln noch besser umsetzt, und der nächste kommt und sagt, ich bin der erkannt hat, dass diese Regel falsch ist, ich mache sie jetzt richtig, ich bin der es wirklich richtig macht.
Ich weiß, was du meinst.
Und das ist so gefährlich. Da ist zum Beispiel in Kambodscha lebt ein Österreicher, der ist Novize. Der war noch nie hier, der kennt mich nicht persönlich, der kommt dauernd, schreibt er mir und kritisiert mich. Du machst dies falsch, du machst das falsch. Ich weiß nicht, wo der die Fakten her hat, weil der war noch nie hier. Ich weiß natürlich schon, wo er die Fakten her hat und warum er mich kritisiert. Was will ich dem helfen? Ist unmöglich, habe ich ihm geschrieben. Vor 2 Jahren. Er muss mich nicht mehr anschreiben, ich kann ihm nicht helfen. Er ist über den Point of No Return, ist er hier raus. Der kann sich auch selber nicht mehr aus seinem Schlamassel retten. Und trotzdem schreibt er mir immer wieder. Du machst dies falsch, du machst das falsch. Jetzt hat er da irgendwann vor ein paar Monaten sogar im Internet geschrieben, ich würde dies falsch machen und das falsch machen. Ja. Er holt da, aus diesem Dings holt er seine Identität heraus. Und diese Identität ist ihm wichtiger, als die Lehre nachzuleben. Ihr müsst ja nur mal schauen, ist das gut, was ich mache, wenn ich kritisiere? Dann merkt er doch, im Herz ist ein schlechtes Gefühl. Und auf dieses Gefühl kann man vertrauen. Also dieses Ich bin, das ist erst am Schluss, das killen wir erst am Schluss. Im Moment sind wir gegenüber diesem Ich vielleicht so eine Art von Raubtierdompteur. Und schauen einfach, dass dieses Raubtier keinen Schaden anrichten kann. Aber so wirklich zähmen können wir es nicht.
Nee. Weil ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das auch. Dieses, das weiß ich ganz klar.
Also da wird ja oft, wird der Regentropfen als Beispiel hergenommen. In der Wolke gibt es keinen Regentropfen. Und dann fällt dieser Regentropfen, der einzelne spaltet sich von den anderen ab und hat plötzlich die Identität. Ich bin ein Regentropfen. Bis er irgendwann wieder zu seinen Kollegen zurückkehrt.
Und es ist vielleicht auch gut, wenn er seine eigene Identität erkennt und feststellt.
Das ist keine eigene Identität. Das ist die Illusion.
Ja, dann letztendlich wird er dann die Illusion feststellen. Aber erstmal das eigene. Und dann will man davon.
Ja, aber stell dir vor. Ja. Stell dir vor. 1949 oder 47 ist Lung Phu Man gestorben. Und man sagt so ungefähr über Handgelenk mal Pi, was ich herausgefunden habe, hat er etwas über 100 seiner Schüler zur Arahatschaft gebracht. Und seither, kann man auch nur schätzen, sind es 20 oder sind es 50, die seit 1949 Arahatschaft erreicht haben.
Ja.
Und wie viele Billiarden Menschen sind seit 1949 auf dieser Erde geboren worden, wieder gestorben, geboren worden, wieder gestorben? Es sind wirklich, dass irgendwann mal jedes Chitta Nibbana erreicht, das ist Utopie. Das ist Utopie. Und wir können auf dieser Welt kein Diebstahl ausrotten, wir können keine Kriege ausrotten, wir können keine Verkehrsunfälle ausrotten, wir können keine Flugzeugabstürze ausrotten, wir bekommen die Tsunamis nie in den Griff, die Vulkanausbrüche bekommen wir nie in den Griff, das geht einfach nicht. Weil das ist noch in deinem Rucksack, du weißt ja nicht, welches Vipaka da drin ist.
Keine Ahnung.
Wie viele Morde, dass du noch nicht abgearbeitet hast.
Ja. Ja, ja, ja.
Das weißt du einfach nicht. Zum Glück auch nicht, weil sonst...
Ja.
Ja. Also die meisten Chittas, die kommen auch gar nicht. Das muss dir auch bewusst sein, weil das kann dann eine riesen Triebfeder sein, wenn du dir das mal wirklich überlegst. Du bist als Mensch geboren, jetzt hast du den Kontakt zum Dhamma, nicht zu irgendeiner Interpretation, sondern zum Dhamma. Das sind zwei von drei heilsamen Vipakas, welches du mitgenommen hast in diesem Leben. Vielleicht hast du sogar das dritte, dass du noch einen Lehrer hast, der ein Arahat ist. Mit allen drei hast du das Beste, was möglich ist, erreicht. Und jetzt hast du zwei. Zwei Drittel hast du. Und das muss erarbeitet worden sein im vergangenen Leben. Und jetzt, welche Einstellung hast du zu deinem vergangenen Leben? Bist du da dankbar und strickst an diesem Pullover weiter, der Befreiung, oder... Sagst du, ach nee, ist doch bequemer da in Samui am Strand ein Bierchen zu trinken und den ganzen Tag, weil ja meine Alte ist arbeiten, also ich flirte da mit den jungen Frauen am Strand und
trinke Bier
und ab und zu gehe ich so mit einer schnell aufs Zimmer.
Genau, das ist der Tagesablauf, ja.
Und weil ich knapp bei Kasse bin, nehme ich überall, wo ich Geld rumliegen sehe, nehme ich das Geld an mich. Ja. Und wenn man das so beobachtet, die Menschen, gerade hier in Thailand, in dieser Spaßindustrie, das ist ja eine Riesenillusion, welche da für die Touristen aufgebaut wird. Und ich kenne viele, die sagen, oh, im kalten Deutschland oder in der Schweiz, es kotzt mich an, ich, 11 Monate krüppeln sie sich dumm und dämlich, um einen Monat hier in Thailand dann glücklich zu sein. Aber wenn sie gewahr wären, da die ganze Nacht in der Disco herumzuhopsen und Bier zu saufen und so, das ist ja alles Tätigkeit, um das Dukkha nicht zu spüren. Die sind hier auch nicht glücklich.
Nee, das ist, so weit kommt es. Die meisten kommen dann nicht auf solche Gedanken.
Nee.
Okay.
Ja.
Ich halte mich da raus.
Du kannst auch nicht helfen.
Nee.
Gehst du zu so einem hin und sagst irgendetwas, der versteht dich nicht.
Nein.
Habe ich doch erklärt mit dem Mädchen, welches, da merkt man, da ist ein Interesse da zum Dhamma.
Ja.
Und der andere Junge, da ist kein Interesse da zum Dhamma. Und wenn da im Vorleben nicht Arbeit stattgefunden hat, ich habe kein Interesse an weiß ich was, am Stricken. Oder eine meiner Freundinnen in der Schweiz, das ist eine wirklich begeisterte, fanatische Schrebergärtnerin. Die weiß genau, neben die Karotten muss ich, weiß ich was, ich sage jetzt etwas, ich muss Zwiebeln pflanzen, weil die Zwiebel die Schädlinge der Karotten vertreibt. Und wenn ich zwischen die Karotten Zwiebeln reinpflanze, dann kommen die Karotten und die hat die schönsten Karotten vom ganzen Schrebergarten und so. Und wenn die mir jeweils solche Dinge erklärt hat, ich habe mich so zu Tode gelangweilt, das interessiert mich überhaupt nicht. Was ich geholfen habe, meine Partnerin, ist den Garten zu gießen. Weil das war meine, es war keine Meditation, aber da konnte ich gut mit dem Gartenschlauch in der Hand, konnte ich atmen. Aber da niederknien und der Erde wühlen und sich überlegen, wo mache ich jetzt den Thai-Basilikum hin und wo den Schnittlauch. Für das gibt es ja die Einkaufszentren, da weiß ich, wo ist der Schnittlauch, wo ist die Zwiebel, die Knoblauch.
Da muss man schon Spaß dran haben.
Ja, aber das kommt ja von irgendwo her,
ja.
Dieses Interesse.
Ja, ja.
Du kannst schon jetzt entscheiden, ich will Interesse an Gartenarbeit haben und da kannst du dich da auch reingeben. Aber das ist ja von etwas anderem weggehen.
Ja.
Und ich hatte halt, als ich Feuer gefangen habe am Buddhismus, da habe ich voll Feuer gefangen. Da habe ich alles, was nicht wichtig war, habe ich entrümpelt. Und das konnte ich so wie Eishockey spielen, ich habe aufgehört und das war weg. Musik spielen, aufgehört, das war weg. Und da kam der Buddhismus und dann habe ich alles andere weg. Da bin ich sehr dankbar. Diese Art des Loslassens, das war sehr einfach. Aber jetzt diese komischen Ideen und Meinungen und Identifikationen, das ist nicht einfach. Das weiß man doch nicht. Wie kannst du jetzt das begründen? Ob ich das schaffe oder nicht?
Das kann ich nicht. Das ist ein Gefühl von mir. Das ist ein Gefühl. Ich kann das nicht begründen. Also nur als Gefühl. Aber nicht jetzt.
Du musst das auch nicht begründen. Das wäre ja wieder die Erklärung. Du willst immer alles erklären.
Ja, das ist nicht gut.
Hör auf, dir selber Dinge zu erklären. Diese Erklärungen sind alle falsch.
Ja.
Und was du sagen kannst, ist, da ist ein Gefühl. Aber ob du jetzt dich fühlst oder mich fühlst, weißt du nicht. Der Österreicher hat mir mal geschrieben, als er zurück war in Österreich, hat er mir geschrieben, ich wäre der einzige Mönch, den ich Danke sage. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, erstens stimmt es nicht, weil er war mit meinem Lehrer auch schon unterwegs und der sagt auch nie Danke. Das ist auch ein Mönch, der eben Mönch ist.
Ja.
Da habe ich ihm zurückgeschrieben, erstens stimmt es nicht, weil meine Lehrer so. Und zweitens musst du dir überlegen, wer ist Mönch, der Danke sagt, oder der nicht Danke sagt. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, ich spüre bei dir negative Vibrationen. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, das Einzige, was du eventuell als gesichert anschauen kannst, ist, dass du negative Vibrationen spürst. Aber du spürst sicher nicht meine, weil das sind keine. Und das hat er dann schon nicht mehr verstanden. Das war schon zu weit weg. Aber Der ist jetzt einer, der kommt vielleicht erst im 100. Leben mal zum Dhamma und da ist noch überhaupt kein Vertrauen aufgebaut. Und der ist dann bei mir falsch. Ich habe ihm auch gesagt, geh zu einem anderen Mönchen, der mit dir an den Grundlagen arbeitet. Und wenn die nicht da sind, wenn nicht ein Minimum an Großzügigkeit da ist, dann kannst du nicht aufbauen. Und der ist geizig wie ein Schotte. Ja. Und wenn du da nicht bereit bist, loszulassen, das ist ja, wie soll ich sagen, Materie loslassen ist sehr einfach. Sehr, sehr einfach. Und wenn du das nicht geübt hast über viele Leben, wie willst du dann diese geistigen Konzepte da?
Also, ja, ist noch schwieriger.
Ja. Wie willst du, wenn du unglaubliche Schmerzen im Knie hast, wie willst du diese Schmerzen loslassen können und sagen, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst, wenn du das nicht geübt hast? Weil das in dem Moment ist das ja so stark, das ist stärker als 100 Euro, die du jetzt spendest oder nicht spendest. 100 Euro spenden oder 1000 Euro spenden oder 10.000 Euro spenden, das ist sehr viel einfacher zu bewerkstelligen, als diese Schmerzen mal vom Ich zu trennen und sagen, das bin ich nicht. Und wenn du das nicht trennen kannst, dann kannst du es nicht untersuchen. Denn irgendwann musst du sagen, ich gebe auf. Jetzt für den Moment. Dann in einer Stunde setze ich mich wieder hin. Aber hast du die Schmerzen jetzt beobachtet, wenn du aufstehst? Wie lange bleiben die noch im Knie, wenn du aufgestanden bist? Ja, das wird wahrscheinlich. Ja. Jetzt kann doch nicht stimmen, was die Kilesas erklären. Wenn ich jetzt sitzen bleibe, dann bricht mein Knie. Und dann stehst du auf und nach 5 Sekunden sind die Schmerzen weg. In solchen Momenten musst du gleich wieder hinsetzen. Ah, Schmerzen sind weg, gerade wieder hinsetzen, kann ich ja gerade wieder weitermachen.
Ja. Habe ich auch gemacht, das in der
Meditation. Und dann schauen, was so geschieht. Und das nächste Mal mit Hass dahinter. Und schauen, was dann geschieht. Das ist eigentlich die buddhistische Praxis, heißt Erfahrung sammeln. Und Erfahrung kann negativer Art sein, kann positiver Art sein, spielt gar keine Rolle. Man merkt dann irgendwann, dass es gar keine negativen und positiven Erfahrungen gibt, sondern einfach nur Erfahrung.
Kann auch sagen, so dafür da, um zu lernen.
Das Erste, was du dann runtergeschluckt hast, gefällt mir sehr viel besser. Man kann aus allem lernen. Wir sind nicht hier, um zu lernen.
Man kann wiederholen.
Es ist kein Gott da droben, der sagt, Hans-Georg, du bist hier, um zu lernen. Das ist das, was du sagst, ich bin hier.
Ja.
Aber du hast gesagt, wir sind hier. Siehst du, es gibt eine ganz andere Perspektive. Wenn du sagst, wir sind hier zu lernen, dann stehst du aufs Podium und sagst, hey, Leute, wir sind hier, um zu lernen. Und wenn du diesen Pfad weitergehst, irgendwann bist du der Chef von IS und sagst, du willst nicht lernen, Kopf ab,
richtig.
Du willst lernen, du darfst weiterleben.
Das ist ganz schlecht. Nee, ist gerade schon vollkommen gut. Dass ich das auf mich beziehe, die Entscheidung fälle ich und die
jeder. Nur du.
Und ich kann ihn nicht für jemanden. Das ist klar. Eindeutig kann ich für jemanden anders.
Ja. Nur du. Ja, dann siehst du, dass du einfach ein viel zufriedeneres Leben, du bist nicht glücklich, sonst wärst du ja nicht hier. Du hast sehr viel Dukkha. Aber wenn du das schaust, die Menschen, die da kommen in Samui und sagen, die Thais sind schlecht und sie sind dumm und dies machen sie falsch und jenes machen sie falsch, denen geht es dann wirklich dreckig.
Ja, die merken es auch. Ist egal, die merken das aber glaube ich nicht so, aber ist ja nicht mein Thema. Das soll ich machen. So. Die haben dich so eingerichtet. Die haben dich so eingerichtet.
Auf die eine Art merken sie es schon, aber weil sie eben dann immer in eine, sofort in eine Aktivität gehen, ja, damit sie das nicht mehr merken.
Ja.
Das ist ja das System eines Alkoholikers oder eines Drogenabhängigen.
Ja.
Es geht mir schlecht, ich besaufe mich oder ich bekiffe mich, dann merke ich nicht mehr, dass es mir schlecht geht,
ja,
bis die Wirkung nachlässt. Und dann geht es mir noch schlechter. Und dann muss ich wieder saufen oder kiffen. Und das ist, die Spirale geht nach unten, die geht nie nach oben. Und da kommt so viel dazu. Also ein sehr, sehr guter Freund von mir, das ist einer, der kifft 3-4 Joints pro Tag. Der sagt, ich habe das komplett im Griff. Und ein anderer, den ich gedacht habe, ich kenne ihn sehr gut, der ist sehr, sehr starker Alkoholiker, der hat das natürlich auch komplett im Griff. Also der hat mir mal gesagt, als er noch gearbeitet hat, jetzt ist er in Rente, hat er gesagt, weißt du, ich sauf nur Freitagabend, beginne ich bis am Sonntagmittag. Und ich mag über solche Dinge nicht diskutieren, weil das kommt immer Streit auf. Aber ich habe ihn einfach beobachtet. Er hätte ehrlich sagen sollen, mit harten Alkoholika, Whisky und Gin und solche Dinge, beginne ich Freitagabend und ich höre auf Sonntagmittag oder Sonntagabend. Aber Bier, das ist seine Nahrung. Für ihn ist halt Bier nicht, wie soll ich sagen, nicht Alkohol.
Ja, Nahrung, also Ernährung.
Ja, Ernährung.
Vitamin B. Ne?
In Bayern ist das ja auch so. Also, sie sagen es zumindest. Gehen wir essen, okay. Bestellen wir zwei Maß Bier. Und was trinken wir dazu? Noch zwei Schnäpse. Und diese Selbstverleugnung, das heißt, boah, das ist sehr schwierig, die abzulegen. Und ich habe mich eine Stunde lang, habe ich mich mal zusammengeschissen. Das war 2008, bei einem anderen Kloster, habe ich gemerkt, wie ich mich dauernd selber belüge. Ich habe mich verglichen mit den anderen Mönchen. Und dann habe ich gesagt, der Mönch Nummer 1, da bin ich besser mit der Meditation. Und der Mönch 2 bin ich besser im Bereich von Metta, Wohlwollen. Und der Mönch 3 bin ich besser mit dem. Aber das ist ja nicht ehrlich, weil der erste Mönch hat halt weniger meditiert als ich. Dafür war er sehr, sehr viel besser im Bereich von Metta. Aber ich habe mich ja nicht mit ihm verglichen im Bereich von Metta, sondern ich habe ihn missbraucht eigentlich, um mich
aufzuwerten.
Also die schlechte Eigenschaft von ihm hat mich aufgewertet. Und beim 2 auch und beim 3 auch.
Ja.
Und das geschieht bei allen auch.
Das geschieht oft, ja.
Anstatt sich, wir müssen uns auch nicht messen, wer ist besser. Weil da müssten wir wirklich auf die einzelnen Fähigkeiten runtergehen und das macht keinen Sinn. Das ist auch wieder Kilesa-Werk, weißt du? Zuerst sagen sie dir, ich habe keine Zeit zu meditieren. Und sobald du sagst, okay, heute kann ich nicht meditieren, habe ich keine Zeit, machen sie dir ein schlechtes Gewissen. Auf irgendeine Art und Weise kommen sie dann, oh, hätte ich doch nur Zeit. Ja, eigentlich hätte ich, ich wäre so gerne jetzt, aber ich muss halt, ich kann jetzt nicht meditieren, ich muss jetzt halt. Wir sind so dumm, das ist unglaublich. Wie kann das sein? Das sind alles wir. Ich verstehe, wenn die Christen sagen, es gibt so etwas wie der Teufel, der da, wie sagt man dem, besetzt, so Geister, die Besitz ergreifen von uns.
Ja, ja, diese Okkultengeschichten.
Ja, das gibt es auch hier in Thailand.
Ja, ja.
Die eine, die ich in der Schweiz kennengelernt habe, die hat ein Restaurant und hat hervorragend gekocht. Das Restaurant ist gut gegangen, aber sie war tiefroten Zahlen drin, was sie gespielt hat, Spielsucht. Da ist ein böser Geist in mir drin, und die ist immer, wenn sie in Thailand war, hat sie das gesagt, ich muss diesen bösen Geist loswerden. Dann ist sie in dieses Kloster gegangen, weil gesagt, da ist ein Mönch, der kann die Geister austreiben, und in jenes Kloster. Es gibt schon diese Inbesitznahme, aber nicht so viel, wie wir denken.
Gibt es schon, aber das, was du mir schilderst, ist ja was ganz anderes.
Ja, das sind die Gläser. Das sind die Gläser. Ja, das sind so tragische Dinge, du. Wirklich tragisch. Was da in uns so abgespielt wird. Und wenn du das einmal, dann wird das Leben sehr viel leichter, wenn du über solche Dinge da nicht reingehen musst. Du musst das nicht umsetzen, was dir da vorgespielt wird. Da wird das Leben schon sehr viel einfacher und bequem, oder nicht bequemer, aber glücklicher, zufriedener.
Ja.
Du merkst jetzt auch, seit du entschieden hast, dass du bleibst bis Freitag, geht es dir viel besser.
Ja, doch, ich hatte jetzt nochmal einen Durchhänger, heute oder gestern, weiß ich nicht mehr, aber das war nur kurz, wo ich wieder gesagt habe, aber im Grunde genommen, ja, eindeutig. Also ich habe das bis jetzt nicht bereut. Das war okay. Wahrscheinlich würde ich sogar noch länger bleiben, aber jetzt habe ich schon Nägel mit Köpfen gemacht.
Ja, schon gut. Siehst einfach, da du ja sagst, du bist hier, um zu lernen, ziehst du daraus deine Lehren fürs nächste Mal.
Genau. Ich musste sowieso einiges, aber es ist auch so, jetzt ist ja jetzt ganz viel passiert, was ich noch gar nicht so richtig gemerkt habe. Das weißt du, wie ich das meine?
Ich weiß, wie du es meinst, aber sprich nicht weiter. Du willst wieder irgendwelche Dinge erklären. Lass die Scheiße sein. Du hast erfahren und du gehst jetzt nur auf diese Erfahrung.
Ja, jetzt
da ist ein, oder nein, vorgestern war da ein Gefühl. Mund zu, Denken abstellen, da war einfach ein Gefühl. Und jetzt nicht in diese Fantasien rausgehen, sehr viel geschehen und ich habe jetzt beginnst du wieder eine neue Illusion aufzubauen, wenn du da in diese Richtung gehst.
Ich wollte Folgendes sagen. vielleicht sprechen wir aneinander vorbei.
Das muss jetzt raus, ich wollte
das sagen. Muss jetzt raus.
Ja, dann lass es raus.
Dass ich jetzt also mal gespannt bin, auf was für Ideen ich jetzt komme.
Ja, wenn du das nicht verhinderst, dann kommst du auf irgendeine Idee.
Nein.
Oder viele Ideen.
Auf was für Ideen? Wie es jetzt weitergeht? Das ist ja jetzt für mich, das meine ich damit, da ist ganz viel passiert. Und ich nicht mal.
Nein. Wie es weitergeht, ist ja logisch. Einatmung. Ausatmung. Das ist das, was wirklich ist. Und alles andere ist Illusion. Ich gehe jetzt nach Nong Khai, ich gehe dann später nach Koh Samui zurück und ich will von Koh Samui weg oder ich will in Koh Samui bleiben. Das ist alles Illusion. Die Einatmung, die jetzt gerade stattfindet, das ist das Einzige, was wirklich ist. Die Einatmung, die vor zwei Augenblicken stattgefunden hat, ist nicht wirklich. Die ist schon weg. Geh nur auf diesen einen Augenblick. Und wenn du jetzt schaust, wie das abgeht, du kümmerst dich eben nicht um die Einatmung, sondern du kümmerst dich um den Gerd Rugenbauer, der jetzt da oben sagt, und jetzt atme ich ein. Aber das ist ja zeitlich verzögert. Dieser Kommentar, der Gerd Rugenbauer kommentiert nicht, das Hier und Jetzt, sondern die Vergangenheit. Weil unser Geist nur eins nach dem anderen tun kann. Also da wird festgestellt, Einatmung. Und aus dieser Feststellung entsteht ein Gefühl oder ein Gedanke oder eine Assoziation oder das Bewusstsein. Ja, und jetzt bist du schon beim nächsten Schritt, bist du schon in der Vergangenheit bezogen auf die Gegenwart Einatmung. Also bleib bei dieser Einatmung und geh nicht in irgendwelche Erklärungen, was jetzt geschieht.
Oder Fantasien.
Ich kann dir sagen, was du morgen früh 9.32 Uhr machst, das kann ich dir jetzt. Und ich habe hier keine Glaskugel. Du wirst dann einatmen und du wirst dann ausatmen. Und wenn du in 13 Jahren noch lebst, wirst du einatmen und ausatmen. Und da werden Gedanken kommen, da werden Erinnerungen kommen, Assoziationen, Bewusstsein, Sehkontakt, Hörkontakt, Riechkontakt, Geschmackkontakt, Körperkontakt mit den Tasten. Das ist das, was stattfindet. Und mehr nicht. Mehr findet nicht statt. Alles andere ist Illusion. Und diese Illusion, die kannst du steuern. Wenn du deinen Geist trainierst, wirklich dann irgendwann mal schon ziemlich gut im Griff hast, dann kannst du den Salzstreuer nehmen und dir das Salz in den Mund schütten und sagen, es ist süß. Und du hast diesen süßen Geschmack im Mund. Und du kannst Zucker nehmen und sagen, schütte mir das in den Mund und das ist sauer und dann ist es sauer. Das geht.
Ja, nun schluck das denn. Das,
ja. Da kannst du doch nicht sagen, das ist wahr, Spaghetti Carbonara. Ist doch nicht wahr, das ist eine Illusion.
Ja, das ist jetzt, sagen wir mal, ja, ich muss das alles erst ein bisschen kapieren.
Aber kapieren tust du es nur, wenn du beim Atem bleibst.
Ja, ja.
Bleib konsequent beim Atem und du wirst...
Ja, ja, das ist auch was, was ich mache.
Du wirst kapieren. Ja, und aufhören, dir die Dinge zu erklären.
Ja.
Weil das ist immer falsch. Jede Erklärung ist falsch.
Ja. Ich versuche es ja. Nee, nee, aber das ist schon. Schon jetzt.
Ja, du sagst, ich versuche es. Das klingt natürlich so, wie wenn das unglaublich schwierig wäre. Wenn du sagst, ich tue es, dann ist es nicht schwierig. Also du setzt dir wieder diese Grenze. Und das ist deine Grenze. Das ist nicht die Grenze vom lieben Gott oder von wir Menschen, wir sind begrenzt, es geht halt nicht anders. Es gibt genügend Mönche, die das klar bewiesen haben, dass diese Grenzen komplett auflösbar sind. Also lass sie weg. Du kannst, wie du mit dem Bus von Koh Samui hier hochgefahren bist, könntest du auch von hier runter gehen.
Entschuldigung, ich jetzt mit dem Bus hier hochgefahren bin.
Du bist mit dem Bus hier hochgefahren. Mhm. Und jetzt kannst du entscheiden, ich will mit dem Bus zurückfahren, ich will zurückfliegen, ich will mir ein Taxi nehmen oder ich will gehen. Ja. Ja. Vermutlich die schnellste Art des Reisens wäre fliegen. Auto und Bus sind gleich schnell. Hier in Thailand sowieso, so wie die Busfahrer da über die Autobahnen blochen. Ja, dann mit dem Motorrad, wenn du so ein Mofa nimmst, wird es langsamer sein als mit dem Bus. Noch langsamer wird es mit dem Fahrrad sein. obwohl es ja runtergeht. Und zu Fuß hast du halt dann ein paar Monate, vielleicht sogar Jahre, weiß man ja nicht. Und wir kleben halt, ja, also ich muss unbedingt, ich muss mit einem Transportmittel, ich kann nicht gehen. Ich bin nicht trainiert. Aber du musst ja nicht trainiert sein, um zu starten. Das Training kommt ja unterwegs. Dann gehst du, wenn du morgen losgehst, da kommst du nur ein Dorf weiter, dann musst du schon wieder ausruhen. Aber wenn du dann mal die ersten 500 Kilometer schon hinter dir hast, da kommst du pro Tag 20 Dörfer weit, nicht nur ein Dorf weit.
Ich verstehe. Ja.
Und was du noch hast, wobei das ist bei dir nicht ausgeprägt, aber du hast noch, ich muss noch dies und das lernen, damit ich beginnen kann. Aber beginnen musst du jetzt. Und alles, was du dann lernst, ist bereits, gehört schon zum Weg Richtung Ziel.
Ja, ich verstehe. Man kann auch auf dem Weg lernen.
Und das ist die einzige Möglichkeit.
Ja, klar, ist ja die einzige
Möglichkeit. Weil ich sage nichts, wenn jemand relativ frisch mit der Lehre in Kontakt kommt, dass man dann halt wirklich einen Lehrer braucht, der einem die Basics im Detail und immer wieder, dass man so eine Art wie die Sonntagsschulen bei den Christen macht, wo man einfach die Lehre theoretisch anschaut. Aber als ich Buddhismus begonnen habe, dann habe ich gelesen, der erhabene Buddha war ein Prinz und hat so und so gelebt, und okay, und weiter. Und dann die vier Zeichen, die er gesehen hat, weißt du das nicht? Nach seiner Geburt kam nach seiner Geburt als Baby kam ein Seher und hat gesagt, dies ist ein besonderes Kind. Dieses Kind wird entweder die Wahrheit finden oder ein ganz großer König werden. Und da sein Vater König war, hat er natürlich gesagt, er muss mein Königreich erben. Und damit er nicht der Wahrheitsfinder wird, hat er alles Dukkha von ihm ferngehalten.
Das kenne ich, ja.
So. Und dann bei den vier Ausflügen ins Königreich hat er diese vier Zeichen gesehen, Krankheit, Alter, Tod und der Wahrheitssucher. Und das war der Input, ich werde auch so ein Wahrheitssucher. Das habe ich gelesen, war für mich alles klar, alles logisch. Weiter. Anatta, Jos, unglaublich, geht nicht. Ich bin doch der, das was ich im Alter von 10 selber herausgefunden habe, ich bin der über mich entscheiden kann. Und dann kommt diese Anatta, da wird entschieden und dann erst entsteht das Ich. Nee, das kann nicht sein. Und dann brauchte ich einen Lehrer. Dann habe ich einen Lehrer gefunden und gesagt, also ich habe so viele Tausend oder Millionen Fakten, wo ich selber entschieden habe. Und er hat dann das ins rechte Licht gerückt. Das hat vielleicht 3, 4 Treffen gedauert. Und dann habe ich gemerkt, ja, das stimmt. An Anatta muss etwas dran sein. Ich weiß noch nicht, wie es genau ist, aber ich kann jetzt sagen, das stimmt. Und dann beginnst du zu untersuchen, untersuchen, untersuchen. Beispielsweise Ajahn Chah, der hat gesagt, mein ganzes Leben habe ich Nitya gesucht, also das Beständige, und ich habe es nicht gefunden. Das war sein Weg zur Wahrheit. Und andere, die müssen wirklich halt Basics machen und ist auch gut. Mussten wir auch mal vor vor weiß ich wie vielen Leben. Was dann einfach blöd ist, wenn du viel weiter bist wie dein Lehrer, weil der hält dich dann auf. Ja, das ist, habe ich einige Male gesehen. Und mein erster Lehrer war ein Teinmönch in der Schweiz. Der hat mir eines Tages gesagt, jetzt ist fertig. Du musst zu den Waldmönchen gehen, ich kann dir nichts mehr beibringen. Ich meditiere schon ab und zu, aber das, was du brauchst, ist jetzt Vollmeditation. Und nicht ab und zu. Und die anderen, die haben mir nie gesagt, wie dorthin oder so, sondern einfach, ja, einfach loslassen. Ja, loslassen. Der Weg zum Befreiung ist loslassen. Aber konkret, wie das funktioniert, hat niemand gesagt. Und da habe ich sehr viel Zeit verloren. Und das habe ich halt gerne gemacht, diese Zeit verlieren. Ja, nee, das, wenn du nicht voll überzeugt bist, dann verlierst du dich gerne in solchen Nebensächlichkeiten. Bist du dankbar? Ich bin ja auch nicht nach Thailand gereist und sofort ins Kloster, sondern ich war noch 3 Monate in Pattaya als Laie und habe dort Abschied gefeiert vom weltlichen Leben. Das war nicht schlecht, aber es war halt, ich hatte noch nicht diese Stärke, um herzukommen. Und wir sind ja, es gibt 4 verschiedene Typen. Wir sind die 3. Kategorie. Die Kategorie kenne ich, weil ich selber so einer bin. Ich weiß auch, wie man sie nennt, in Pali nennt man sie Näher. Das sind die, die kommen mit der Lehre in Kontakt und die finden, ja, das stimmt, ja, okay, ich beginne zu praktizieren und dann geschieht irgendetwas und die Lehre ist völlig vergessen. Und dann geschieht wieder irgendetwas, ein Impuls kommt und dann beginnen wir wieder und dann ist wieder irgendwann weg. Und im Moment sind halt Menschen da, auf dieser Erde, die vergessen sehr schnell. Also wir müssen, alle 2 Wochen müssen wir die Patimokkha, die 227 Mönchsregeln, aufsagen. Wir treffen uns und einer sagt sie auf und alle anderen hören zu. Alle 2 Wochen, damit wir die Regeln nicht vergessen. Alle 2 Wochen. Und dann gibt es andere Epochen, da genügt es, wenn man sich, ich weiß jetzt die Zahl auch nicht mehr, sind es 20 oder all 40 Jahre, treffen sich die Mönche, um die Patimokkha zu rezitieren. Aber dann werden die Menschen auch 800 Jahre alt. Das sind dann andere Zeitdimensionen. Aber zu jenen Zeiten vergessen wir nicht so schnell und jetzt geht das so schnell. Oder Dinge, die wir Mönche jeden Tag. Also jeden Tag, bevor ich esse, reflektiere ich, was ich jetzt tue, warum ich esse. Jeden Tag. Und wenn ich das nicht tun würde, dann plötzlich übernimmt die Gier und dann hocke ich da und dies ist fein und das ist fein und dies mag ich nicht essen. Dann esse ich so nach Geschmack, nach Zunge, sagen wir. Oder isst du im vollen Bewusstsein, was da geschieht? Dieser Austausch, Auffüllen von den 4 Elementen, Erde, Feuer, Wasser, Luft. Ist ja nur das, letztlich.
Ja, ja, letztlich, ganz klar.
Ich muss immer schmunzeln, wenn die Frau erklärt, dieses Ding heißt so und dieses Ding heißt so. Ich weiß nicht, wie die Dinge heißen.
Ja, klar, die meint das ja total nicht, ich finde das total nett.
Die praktiziert ja auch nicht, so jetzt, ja. Du musst ja das auch nicht in diesem Sinne bis ins Detail so reflektieren. Aber Essen reflektieren, das ist schon etwas, was ich dir ans Herz lege. Ich weiß nicht, ob du die verschiedenen Chants hast als Übersetzung.
Nein.
Kann ich dir auch einen Link schicken, wo du das runterladen kannst.
Okay.
Eben, dass man sich mal nicht selber Gedanken, das hat der erhabene Buddha für uns schon gemacht, wir haben ja vier Gruppen von Gegenständen, die wir brauchen als Mensch. Wir brauchen Kleidung, und zwar nicht, damit wir schön sind oder individuell sind, sondern wir brauchen Kleidung, um uns zu schützen vor Wind, Wetter und vor Mücken. Ja, allgemein vor Kriechtieren. Und dann brauchen wir Essen, und zwar nicht, weil es schmeckt oder weil wir fett werden oder so, sondern einfach, damit dieser Körper, wie beim Auto lässt du Benzin rein, in diesem Körper lässt du halt Nahrung rein.
Ja,
dann brauchen wir irgendein ein Dach über dem Kopf, wieder um uns zu schützen, genau gleich wie mit der Kleidung. Und dann brauchen wir Medizin.
Ja.
Und mehr brauchen wir nicht. Sehr wenig. Und du kannst mit sehr wenig glücklich sein.
Ja.
Und du kannst mit sehr viel auch sehr unglücklich sein.
Ja,
ja, das muss man sich jeden Tag wieder vor Augen führen.
Ja.
Und für uns Mönche ist dann, das würde bei dir vermutlich zu weit gehen, weil du noch mit deiner Freundin und so weiter, wir Mönche machen dann auch jeden Tag die Konfrontation mit dem Tod. Weil das steht uns ja allen bevor.
Nö, das ist aber für mich ein Thema, das interessiert mich sowieso. Die Vergänglichkeit.
Ja, aber du kannst nicht jeden Tag, sonst stehst du irgendwann auf einer Klippe und nicht zu meditieren, sondern um runterzuspringen.
Ja, ja, nee, das ist ein anderes Thema. Die Mücken sind ja doch heute wieder aktiv, du.
Ich habe nur bei dir.
Ja,
hör doch mal auf, die Mücken zu hassen. Hab doch mal Wohlwollen.
Das will ich.
Siehst du, so großzügig wie du denkst, bist du nicht.
Nee.
Du kannst zwar Cola und Zigaretten und Kaffee spenden, aber dein Blut spenden, das willst du nicht.
Ja.
Ja, aber jetzt denk mal, das könnte ja deine Mutter sein. Lebt deine Mutter noch?
Nein, ist gut.
Also dann könnte es deine Mutter sein, die jetzt kommt und von dir Blut will. Und du verwehrst dir das. Ich meine, verwehren, wenn du die Hosenbeine runterkrempelst, dann ist das okay. Aber natürlich nicht klatsch, klatsch. Aber sag doch, wenn ihr wollt, dann kommt halt.
Nee,
du kannst das ja gar nicht verhindern.
Ich habe mir das auch nicht.
Das ist wie Parker, das kannst du nicht verhindern.
Ja, jetzt ist das mal auch.
Also, lass uns das beenden. Noch die letzte Mitteilung.
Ja.
Morgen treffen wir uns unten 5.30 Uhr.
Okay.
Und dann machen wir nicht die Sala bereit, sondern wir steigen dann auf und fahren nach Ban Nong Rua, das ist eins, zwei, das dritte Dorf von hier. Dort laden wir noch zwei Mönche auf. Da gehen wir auch mit dem Pickup, nicht mit dem Auto. Und dann fahren wir nach Namplik, dort wo du angekommen bist. Und dort ist irgendeine Zeremonie. Und nachher kommen wir wieder zurück. Nee, das ist übermorgen. Morgen gehen wir nach Ban Nong Rua essen, da kommen wir zurück, dann bleibst du hier und wir gehen an die Ordination dann zurück,
okay,
dann in dieses Dorf. Einfach 5.30 Uhr.
35 Uhr.
Ja.
Und kann ich da mein Sitzkissen mitnehmen?
Ja, klar.
Okay, damit ich da vernünftig gut sitzen kann.
Wenn du das brauchst,
ja,
dann nimmst du mit.
Und am Freitag, dann fahrt ihr also dann morgens. Fahrt ihr dann zu der Zeremonie? Ich wollte ja so spät.
Ja, da kommst du mit. Komm ich mit. Weil da ist ja das Essen, die Zeremonie.
Am Freitag.
Da wird gegessen, ja. Da kommen wir zurück. Okay. Und dann kannst du.
Okay. Um wie viel Uhr fahren wir dann zurück? Weißt du ungefähr?
Ich kann dir nicht sagen, was das für eine Zeremonie ist, aber so Handgelenk mal Pi beginnen sie dort so 17:45, dann dauert es bis 19:45, 19:45 ungefähr, je nachdem. Und dann sind wir 8:30 sind wir wieder hier.
Also
spätestens.
Dann ist okay, denn ich muss ja den Bus kriegen.
Ja, ja. Also ich würde an deiner Stelle würde ich alles bereitstellen, ja, bevor du gehst.
Noch alles fertig. Genau.
Aber wir sind also ziemlich früh wieder zurück. Weil da mein Lehrer, der ist einer, der braucht nicht viel Zeit. Der macht alles sehr, sehr schnell. Essen wird auch ziemlich schnell stattfinden. Da kannst du nicht trödeln mit Essen. Keine Zeit für Genuss, sondern reinschaufeln. Ja, das ist ein lustiger. Weil bevor wir das erste Mal so eingeladen wurden, 2008, hat er mir gesagt, ich soll nicht essen, bis ich satt bin. Und dann wurden wir eingeladen und er wirklich, er beginnt zu essen, zack, zack, nach 5 Minuten, 7 Minuten ist er fertig mit Essen. Ja, ja, das geht blitzartig. Und dann, wenn er das Essen zurückgibt, dann ist das für uns das Zeichen, fertig essen. Auch zurückgeben. Und er steht dann auf und schaut mich an und sagt, hast du genug? Und ich habe natürlich gesagt, nein. Ich war ehrlich, weil er hat gesagt, iss nicht, bis du satt bist. Habe ich nicht genug gehabt. Und er hat mich angelächelt und natürlich die Leute, die da Essen gespendet haben, denen war das gar nicht recht. Die haben mir dann schnell in der Küche noch Essen in Plastiksäcke verpackt. Und ich habe dann gesagt, nein, es ist genug im Sinne von, ich brauche nicht mehr, aber satt bin ich nicht. Habe dann auch nicht ein zweites Mal noch Essen angenommen. Das geht auch nicht bei einmal Essen. Ja, ja, er ist sehr, sehr schnell im Essen. Er hat auch jetzt sowieso, 2010 hat er irgendeine Magengeschichte, jetzt kann er gar nicht so viel essen. Jetzt isst er auch zweimal pro Tag.
Ja.
Damit er da irgendwie, geht es ihm besser mit dem Magen. Aber der isst zweimal so wenig, dann ist er auch so dünn und hat keine Kraft. Ich habe ihm schon mal gesagt, eigentlich mit seiner Krankheit könnte er auch die Regel Nachmittag nicht mehr essen oder am Abend nicht mehr essen, die könnte er eigentlich vernachlässigen. Weil wenn jemand krank ist, dann macht es vielleicht, das muss er aber entscheiden, er kann ja seinen Körper und seinen Geist beobachten, macht Sinn, wenn er jetzt 15 Uhr oder um 17 Uhr nochmal etwas isst. Irgendeine Suppe oder so etwas, was ihn stärkt. Aber ist das stur? Einfach diese Konsequenz finde ich überall. Konsequent sein, wenn du einmal sagst, ich esse nur einmal, dann ist das so. Und es ist natürlich hart, wenn wir da am Mittag eingeladen werden. Und die fahren da. Es gibt einen Fisch, den kennst du vielleicht auch, den stopfen sie innen voll mit feinen Kräutern und außen in Salzkruste gegrillt. Der ist so lecker. Den machen sie immer am Mittag und nicht für mich am Morgen oder Sonntag. So lecker. Und dann sitze ich halt da, schaue das Essen an und sage, oh, ist halt so. Man kann sich auch an einem Fisch freuen, der gebraten ist und ganz bleibt, nicht im Magen verschwindet. Also fertig, 5:30, ja?
Okay, 5:30 morgen. Gut.